Bits und so.
Mit dem Herzlichen schönen guten Abend, auch sind wir vom Alphenblock, der Alex Sommer.
Guten Abend.
FC Carlo Kaiser mit Kneile Becker.
Guten Abend.
Bastian Schlingwolfle.
Wunderschönen guten Abend.
Abend miteinander. Ich habe tastastische Neuigkeiten für euch. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe shop.bitsundso.de, da gibt es neue tastastische Tassen. Mehr Tasten je Tassen, wenn ihr euch erinnert.
Mhm.
The Funnest iPod.
Ja, ja,
ja. Ja, ja, ja.
Die Tassen sind wieder da. Und ich habe zu diesen Tassen ein paar gute Neuigkeiten, ein paar mittlere, ein paar schlechte. Könnt ihr selber einsortieren, wie das alles so ist. Aber ich will mal erzählen, wie es jetzt zu diesen Tassen gekommen ist. Wir erinnern uns 5 Jahre zurück. Die Tassen Plus sind gekommen. Ja, wir haben lange nachgedacht, wie konnten wir.
5 Jahre?
5 Jahre her.
Wow.
Das Lustige ist ja auch zum Beispiel, dass da gibt es ein Video zu diesen 5 Jahre alten Tassen, wo Leo einen Zollstock in der Hand hält.
Ja, das hat mich extrem verblüfft. Ich habe das auf Twitter gesehen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Bild ein echtes Dokument aus diesem Video
Deepfake.
War.
Deepfake!
Vor 5 Jahren gab es noch keinen Deepfake.
Das war nachträglicher Zollstock reinmontiert sein.
Ja, damals, ich weiß gar nicht, wann die erste Runde Tassen kam. Die erste Runde von den kleinen Tassen, die kam ja vor einigen vielen Jahren, weiß nicht, 8 Jahre, 7 Jahre her, ist das so? Und vor 5 Jahren habe ich dann gesagt, okay, wir machen die nochmal in Größe. 0,5. Ja, die kleinen Tassen sind 0,3, die großen Tassen sind 0,5. Und habe ich bei dem Händler, bei dem Tassenmann gesehen damals, dass er diese Tassen hat. Und wenn wir ganz weit zurückgehen, dann wissen wir auch noch, dass diese erste Runde von Tassen, die war problematisch, weil der Tassenmann hat das Rezept nicht rausgefunden, wie man dieses super komplexe und sehr schöne Motiv überhaupt auf Tassen brennen kann. Ich habe hier so 1, 2 Prototypen, wo diese Farbe komplett abgeblättert ist, weil er hat das, weiß nicht, zu heiß gebacken oder wie man gebrannt oder wie man das sagt, ich weiß es nicht. Hm. Und dann hat er das Rezept offensichtlich raus, diese Tassen sind dann vor ein paar Jahren verkauft worden und dann die großen Tassen. Und die großen Tassen sind super gut angekommen. Und dann habe ich diese Charge von Tassen vor 5 Jahren verkauft, ausverkauft, dann waren die weg. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich einfach nochmal neue Tassen von dieser Sorte. Hab beim Tassenmann gefragt, so, hey, hast du noch diese schönen großen Tassen? Hat er gesagt, nein.
Blöd.
Dann habe ich geschaut, ob es irgendwo anders noch Tassenmänner gibt, Tassenfirmen gibt, die diese innen weiß, außen schwarz und mit diesem schönen Druck das versehen könnten. So, Antwort, so, nein. Gibt's nicht. Auf dieser Welt gibt es genau diesen einen Produzenten von diesen Tassenrohlingen. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Das verrät der Tassenmann nicht. Unten steht auch nicht drauf, wer es ist. Da könnte ja jeder kommen. Und dann war ich sehr traurig. Dann haben die Hörer immer gefragt, gibt es denn neue Tassen? Und ich gesagt, nee, weil Tassenmann hat keine Tassen mehr. Dann habe ich angefangen zu suchen. Habe ich gesucht nach anderen Porzellanartikeln, die man vielleicht bedrucken könnte. Weißt du, ich
hab Kloschüsseln.
Kloschüsseln, Bierkrüge, Gläser.
Teepötter. Ja.
Cappuccino-Tassen. Vielleicht kleiner.
Hirlefanz.
Ja, ich meine, du brauchst ja schon so ein bisschen eine ordentliche Menge von Flüssigkeit. Ich meine, so ein großes, ja. Basti hat auch die große Tasse jetzt da. Das einfach die ideale Größe.
Sehr gut.
Ja?
Fast so groß wie mein Kopf.
Man würde meinen, die sei so groß, aber die ist eigentlich gar nicht so groß. Hat einfach eine normale Größe für normale Getränkemengen.
Ja,
also für Kaffee ist es schon eine
Für normale ne? Kaffeemengen.
Also das vor so einer Tasse auch, mit Kaffee stehe ich nicht auf. Ja.
Ja.
Ja. Okay. Wir haben letztes Mal über das Bürobett gesprochen und solche Sachen. Ne? Also,
ja.
Und dann habe ich einfach nochmal gefragt, von einem halben Jahr oder so, beim Tassenmann gefragt, so, gibt es denn nicht vielleicht, habt ihr vielleicht irgendwas, was wir so ähnlich groß, also vor allem die Größe, das wäre spannend, ob ihr irgendwas hat. Dann sagt der Tassenmann, ey, ich habe einen Schorsch ins Lager geschickt und der hat noch 9 Paletten von den Dingern gefunden.
Gefunden, im hintersten Winkel.
Ich möchte dieses Lager gerne sehen. Ich meine, Deutschlands größtes Tassenlager.
Wie groß muss das sein, wenn so palettenweise von diesen Tassen nicht auffallen?
Ja, es ist schon verrückt. Also vielleicht sind die auch sehr gut. Vielleicht stand da irgendwie Cappuccino-Tassen oder Espresso-Tassen vielleicht sogar drauf. Mhm. Und sie dachte, naja. Und dann hat es einfach nur so ein Gigant. Schrift. Ja, das ist ja eine Espresso-Tasse.
Naja, und jetzt ist das so, wenn die Jetzt habe ich sehr, sehr viele Tassen bestellt. Ja.
So, aber das quasi, sind jetzt quasi, ja auch die letzten Tassen.
Das sind die letzten von der Sorte. Wenn die weg sind, sind sie wahrscheinlich alle für immer weg. Es kann auch sein, dass
nichts ist limitiert auf dieser Welt, aber diese Tassen.
Diese Tassen, die sind wirklich
erst Artikel werden.
Ja, deswegen habe ich jetzt sehr viele bestellt. Die nehmen auch hier sehr viel Platz auf. Hier ist kein Lagerhaus, wo das nicht auffallen würde. Die müssen raus. Ja.
Naja, also ich meine, du hast es doch hauptsächlich deswegen gemacht, weil du sagen wolltest, dieses Haus muss sich ja auch mal rentieren. Ne? dieser ganze Platz.
Ja, aber kubikmeterweise.
Es ist natürlich blöd, dass du jetzt gerade nicht rauskommst, aber.
Richtig, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, also ich möchte echt gerne diese Tassen. Ich nehme auch echt viele. Mach doch mal ein gutes Angebot. Dann haben wir ein sehr schlechtes Angebot gemacht. Weil Angebot, Nachfrage, je lieber ich die Tassen möchte, desto teurer werden.
Ja, ja, ja.
Und das ist schon noch, das ist wirklich derselbe Tassenmann wie vor 5 Jahren, oder ist das ein anderer?
Das ist der gleiche. Okay, okay. Eine Dynastie, da gibt es auch Senior und Junior und alle.
Okay.
Okay. Hast du mit dem Junior zu tun oder mit dem Senior? Oder hast du dich mal hochstellen lassen oder runterstellen lassen?
Ich glaube, das war wahrscheinlich der Senior. Und dann habe ich
gib
gesagt,
mir mal den Junior für den Druck.
Dann habe ich gesagt, naja gut, ich nehme ja auch sehr viel und dann könnt ihr doch sicher mit Preis, Mengen, Rabatt und so ein bisschen entgegenkommen. Ja, ein bisschen runter, okay, gut. Aber ich brauche es auch wieder, so wie letztes Mal, bitte versandfertig verpackt. Ja, dann muss ich nur die Schachteln von der Palette nehmen und in die DHL reinschmeißen und dann ist gut. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, aber die Schachteln, die sind echt teuer geworden. Das ist.
Ja, gut.
Das ist sehr gut.
Und wenn ihr schon mal so eine Tasse bekommen habt, habt ihr gesehen, da ist so eine kleine Schachtel, so halbe Schuhschachtel ungefähr. Und dann ist da so ein bisschen Polstermaterial drin und da ist die Tasse schön eingewickelt. Und das sieht so aus, als würde diesen DHL nicht überleben mit diesem Verpackungsmaterial, aber das hat immer ganz gut funktioniert. Von den paar tausend Tassen bisher haben es vielleicht 5 nicht überlebt. So, das ist ein ganz guter Schnitt eigentlich. Dann kommt der Laster vor einiger Zeit, stellt die Paletten vors Haus. Und ich fange an, diese Paletten abzubauen und nehme so die Schachteln, so klappert. Schlecht. Die sollen ja nicht klappern, die sollen gepolstert sein da drin. Die hatten wegen der Corona-Aushilfskräfte, die nicht wussten, dass man die Tassen nicht nur lose in die Schachteln wirft, sondern dass man die auch verpacken muss, bevor man sie in die Schachteln wirft.
Ja, ich... Ja.
Da habe ich nochmal geschrieben, das ist jetzt schon schlecht.
Anfängerfehler.
Und ich habe ja schon alle ins Haus getragen, wollte die jetzt wieder abholen und verpacken oder mal Rabatt auf die Verpackung oder was, weil soll ich jetzt durch, muss ich Folie jedes aufmachen, einwickeln, nochmal zumachen. Und ich habe das ein bisschen Geld Rabatt bekommen, aber
es ist schon zäh, oder?
Ja, dass das sein muss, das ist einfach so nervig.
Schwiese Frage, ja. Aber berechtigt.
Also, Timo, der Weihnachtsbaum steht schon da. Hast du Mariah Carey's Christmas Special Playlist angemacht und dann so, wieder eine Tasse eingewickelt.
Wieder eine Tasse. Und,
also man kann sich jetzt aber sicher sein, diese Tassen sind von dir überprüft worden. Und auf den Weg geschickt.
Handgewickelt.
Und da kommt auch gar nicht sehr viel Polstermaterial rein, weil die großen Tassen, die passen auch genau in diese Schachtel und das passt eigentlich. Die brauchen nur so ein bisschen Folie nochmal drauf. Aber das war dann ein bisschen. Na gut, also das Tassen sind jetzt erstmal auf Lager. Ich habe sehr viele von den großen bestellt und ein paar von den kleinen. Das heißt also, der Deal, den er jetzt auf shop.bits&so.de bekommt, ist entweder eine große Tasse oder eine kleine Tasse für 25€ inklusive Versand in Deutschland. Dabei liegt noch ein 25% Gutschein fürs nächste Jahr Bits und So Plus, wenn ihr ein Abo abschließt. Wenn ihr schon ein Abo habt, könnt ihr euer Abo kurz beenden, dann wieder mit dem Gutschein starten, dann zahlt ihr da ein bisschen weniger. Und wenn ihr noch kein Bits und So Plus habt, dann könnt ihr euch das einfach mit dem Gutschein dann rauslassen, sobald eure Tasse da ist. Weil es aber auch die letzten Tassen sind. Wahrscheinlich. Wenn der Tassenmann irgendwann sagt, hey, ich habe nochmal im Lager 10.000 Stück gefunden, vielleicht, weiß nicht. Aber deswegen gibt es auch noch Doppelpack, 40€, 20% sparen und den Gutschein dazu. Also Doppelpack 40 Euro, einzelne Tasse 25 Euro. Die kleinen sind erstaunlich begrenzt schon jetzt nach einem Tag. Kann sein, dass ich da nächstes Jahr nochmal nachbestellen muss. Vielleicht diesmal sogar verpackt, ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß es. Ich meine, der große Vorteil an den kleinen ist, die kriegst du halt. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Jetzt nur Tassen, immer was Besonderes, aber die Rohware der Tasse ist nichts Besonderes im Vergleich zu den großen Tassen.
Ja, die gibt es also weiterhin. Also wenn ihr möchtet, shop.bitsundso.de für tastastische Tassen, mehr Tass denn je Tassen. Doppelpack 40 Euro, einfach 25 Euro mit einem Gutschein dazu. Und dieser Shop ist ein bisschen selbst geschraubt und ich bin relativ, also bisschen schief ist er hier noch da und da mit dem CSS. CSS ist einfach ein Mist. Aber die, das Klicken und das Bestellen geht relativ flott von der Hand. Man klickt nämlich einfach nur auf in den Warenkorb, sagt, ob man EU-Porto braucht oder nicht. EU-Porto auch bei DHL schön teuer geworden. Also es ist 9 Euro.
Frag mich mal.
9 Euro ja. Aufschlag ist tatsächlich der Preis, den sie da nochmal extra aufrufen. Das ist fies, ne? Auf die 5 Euro, die es national kostet. Also es ist absurd. Und dann sagst du hier, AGB ist okay, dann sagst du kaufen und dann bist du bei Stripe. Und der Stripe ist durchaus interessant, weil wenn du hier in einem eingeloggten Mac oder iOS bist, dann hast du da drüber einfach noch einen Apple Pay Button und bist mit 4 Klicks beim Apple Pay oder Google Pay geht auch, hat der Basti vorher ausprobiert.
Kann ich bestätigen. Ich hab's tatsächlich nicht gekauft.
Ist okay. Und dann hast du das dort bezahlt, geklickt und die kümmern sich drum, dass also hier, wenn welche gültigen Länder drin sind und wenn es dann andere Adressen sind, dann verifiziert der auch die, zum Beispiel in Italien wird mit Region, musst du eine Region noch zusätzlich angeben und das habe ich jetzt noch nicht in funktionierend gesehen, aber die haben auch so einen Adressabgleich mit Google Maps, dass die von Google Maps sich drum kümmern, dass die Adresse wahrscheinlich irgendwie existiert. Und so. Und wenn Alex zum Beispiel jetzt reinklickt und sagt, hier finnische Adresse und hat nicht das finnische Porto ausgewählt, dann sagt das Apple Pay so, nee, lass mal. Ja,
ja genau.
Und solche Sachen. Also das ist mit dem Stripe relativ nett und die API ist relativ reif und die machen das auch schon seit 8 oder 10 Jahren, eine Valuation von 100 Milliarden Dollar, weil die einfach Geld durchschieben und es macht keine Schmerzen so mehr oder weniger, was relativ, also zum Beispiel andere Zahlungsabwickler, die haben ja durchaus noch den Sack Schmerzen dabei. Ja, wenn jetzt auch bei Stripe, die mir ohne Grund den Account gesperrt haben, das hat ein paar Tage gedauert, dann war er wieder entsperrt. Ja, und ich glaube auch aus Kundensicht ist da irgendwie nichts dran, also das ist so, die machen halt, spielen hintenrum mit den verschiedenen Zahlungssystemen, die haben auch, ich hätte auch zum Beispiel sofort reinklicken können, aber wollte ich nicht, weil sofort mag ich nicht. Und andere Systeme in, zum Beispiel für Holland haben sie auch Ideal drin und für irgendwelche sonstigen Länder haben sie noch irgendwelche anderen Systeme drin, die du einfach reinklicken kannst. Und sie hätten sogar, wenn ich wollte, wenn das für den jeweiligen Anwendungsfall sinnvoll ist, könntest du auch SEPA-Mandate reintun, dann musst du dich extra verifizieren und du hast ja immer das Risiko mit Rücklastschriften und sowas, aber das ist schon ein relativ komplettes Paket und nachdem das so erfolgreich ist, haben die auch eine ganze Handvoll von Nachahmern inzwischen, dass die so, Revolut hat jetzt irgendwie gerade angekündigt, dass sie das Gleiche spielen wollen, dass sie auch so einen Service anbieten mit weniger Gebühren. Und wenn da Konkurrenz kommt, dann gehen vielleicht auch die Gebühren irgendwie noch ein bisschen weiter runter. Also ich glaube, hier ist jetzt 1,% plus 30 Cent pro Buchung. Und Revolut tut halt die 30 Cent auch nochmal weg. Was dann bei so einer 20-Euro-Rechnung halt die Hälfte von der Gebühr ist. Ne? Also das ist recht angenehm. Da gibt es ein paar deutsche Buden, die da auch mitspielen wollen. Und das wird so langsam, dass man da sich was zusammenstecken. Das kann man selber spielen, wenn man selber spielen möchte. Das Checkout, also dieses Produkt heißt Checkout von Stripe, was diese Seite hier ist. Und da kannst du auch Abos reinstecken, da kannst du auch irgendwie, also ich übergebe hier zum Beispiel, was für einen Artikel gerade geklickt worden ist und das wird dann bei Stripe auch gespeichert. Und du kannst auch hinterher zum Beispiel sagen, wenn es dann verschickt ist, kann ich Stripe die Paketnummer vom DHL sagen. Und dann wird es dort auch mit abgelegt. Ich weiß noch nicht sicher, wie das dann dem Kunden angezeigt wird oder so, aber das müsste eigentlich alles gehen. Das ist alles verhältnismäßig nice. So, wenn du mal jetzt vergleichst von vor 10 Jahren, irgendwie PayPal, Schrott, Perl, CGI, irgendwas, Schnittstellen, es ist besser geworden.
Ja, definitiv. Also ich hab ja vor einem Jahr mal einen Zahlungsprovider für Recurring SEPA Lastschriftmandat Payment implementiert für einen Kunden. Und das war einfach die Pest. Es war einfach nur die Pest. Und ich meine, das ist halt sehr, sehr speziell. Ne? Du hast halt ausschließlich SEPA-Lastschriftmandat und sonst nichts. Und Stripe konnte damals das, was wir gewollt haben, konnte das nicht, weil das wäre im Vergleich so easy und schön gewesen. Und na dann gab es halt keinen Stripe, sondern eine deutsch-französische Bude, die halt genau das gemacht hat, was wir damals gebraucht haben. Und ja, war so mittel.
Ansonsten noch zu den Tassen. Fragen waren noch so, da dürfen die in die Spülmaschine? Ja, aber manchmal nehmen sie es einem übel. Also ich habe so, weiß nicht, 15 im täglichen Gebrauch oder so von denen. Also ich habe so einen Schrank für die.
Ja.
Das ist die beste Tasse. Weißt du, so wie Steve Jobs, der hat ein Outfit. Ja. Das ist das beste Outfit.
Die Tasse ist das beste Outfit. Wenn man bei Timo Pakete zustellt, Timo macht komplett immer nackt, nur mit dieser Tasse bekleidet, die Tür auf. Das beste Outfit. Deswegen die großen Tassen.
Ja, das geht so doppeldeutig. Das ist nicht.
Auf jeden Fall. Genau, also diese, ich habe von den Tassen, weiß nicht, 15 oder so in dem Schrank und von denen sind so, haben dreimal einen Spülmaschinentab gesehen, was ihnen nicht gepasst hat. Und die sind so ein bisschen stumpf und farblos geworden. Alle anderen haben es gut überstanden, immer in der Maschine zu sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur ein oder zwei zu Hause hat, ich habe Leute gesehen, die haben sich jetzt vier bestellt, also sehr gut. Je mehr, desto besser. Es muss hier wirklich, es muss raus. Ja. Aber wenn man die in die Spülmaschine steckt, es kann sein, dass die je nach Spülmittel irgendwie stumpf werden. Ich weiß aber nicht. Die meisten sind so gut wie neu. Ich benutze auch weiterhin noch die Prototypentasse. Da habe ich mal Dings rausgeschlagen. Aber die benutze ich weiter, weil eine besondere.
Der große Nachteil an dieser Tasse ist, wenn man die wie ich während der Pre-Show leert, braucht man jetzt eine kurze Pause, weil man hat sich plötzlich einen halben Liter Tee reingegossen und ich bin gleich wieder da.
Sehr gut. Und das ist ja auch, Leute trinken ja zu wenig. Ja?
Das stimmt, ja.
Aber wenn du dir vornimmst, du machst die einfach 6-mal am Tag voll und wieder leer, dann hast du einfach deine 3 Liter drin und gut ist.
Ja, 3 Liter Kaffee schafft man vielleicht durch den Tag dann.
Bin ich nah dran, wahrscheinlich.
Ich gebe das Platz und dann hast du auch für so einen NFC-Sticker, oder? Falls man sich nicht merken kann, wie oft man sie schon geleert hat.
Ja, da kann man NFC erfassen möchte. Ja, kann man draufkleben. Ich weiß nicht, wie der die Spülmaschine insgesamt findet.
Nee. Ich habe hier oben einen und ich meine, ich wasche den auch nicht mit. Und ja.
Ja, also shop.bitsundso.de und dann kriegt ihr in Kürze eine Tasse. Cut-off für das Baumfest ist laut DHL der 19. Also wäre es ganz praktisch, wenn die Bestellung bis zum 17. reinkommt, damit ich sie am 18. wegbringen kann. Und ich glaube da aber nicht dran, so wie das dieses Jahr aussieht. Mhm. Also jetzt je früher, desto besser. Ansonsten halt nach den ausfallenden Feiertagen.
Ja.
Ja. Und kleine Tassen, wenn die sich jetzt ausverkaufen sollten, dann dauert das bis ins nächste Jahr. Der Tassenmann, der hat immer so einen Monat Vorlauf mindestens, bis da was kommt. Also kann ein bisschen dauern, aber kommt dann etwas später auch. Ich habe zum Beispiel diesen Pizzaofen bestellt. Hm. Sehr traurig, kommt erst im April, haben sie gesagt. Hm. Dann kommt eine E-Mail, hey, kommt vor Weihnachten. Glückwunsch.
Das war doch ein Trick, oder? Von denen.
Da freue ich
aber
mich
was
voll.
Was für ein Trick war das denn? Also wo ist der Trick-Part an der Geschichte?
Naja, also
vielleicht auch im Lager gefunden. Nee, wir haben eine ganze Palette gefunden.
Under Promise und Over Deliver.
Also immer.
Kommt ein Tag später noch eine Mail, es steht drin, oh März.
Was?
Das ist jetzt wieder sehr schlecht.
Sehr schlecht.
Was ist denn der letzte Stand?
Der letzte Stand ist, dass wahrscheinlich da zwei Systeme konkurrieren und nicht wissen, was sie tun. Okay, und ich hoffe weiterhin, dass sie noch vor Weihnachten kommt, weil dann weiß ich auch, was ich an Weihnachten zu essen mache.
Ja.
Nämlich Pizza.
Gut.
Am Feiertag.
Im Schnee draußen.
Pizza im Schnee. Na, dann am ersten Weihnachtsfeiertag Pizza im Schnee draußen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal Pizza.
Also was wirklich gut ist, ne? Ja. Wenn man eine kurze Pause braucht, man kommt zurück und das Thema ist Pizza. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
Man kann auch andere Getränke in die Tassen reinfüllen. Es muss nicht nur Kaffee sein. Es kann auch Mate sein. Ein Hörer hat ein Video geschickt, wie er einfach so einen Augustiner reinleert. Passt ja, genau.
Geht. Das wird schon auch gehen.
Ich bin auch so ein Hirsch. Jetzt bin ich runtergegangen und habe vergessen, ein neues Getränk mit hochzubringen. Wenn ich irgendwann
einfach gut, ich versuche, wenn du vergessen hättest, aufs Klo zu gehen.
Das wäre wirklich der Hit gewesen. Also jetzt, ich meine, das ist jetzt sehr off-topic, aber dadurch, dass ich während der Sendung gerade auf die Toilette musste, habe ich ernsthaft die Klotür zugesperrt, weil ich mich so gefühlt habe, wie so
bei Timo. Stream läuft, da muss man lieber absperren.
Das war irgendwie sehr seltsam.
Naja. Ja, mal sehen, wann du hier wieder vorbeikommen darfst.
Also ich war halt bei dir vor der Tür.
Ja, so mit reinkommen.
Ja, ich weiß.
Das ist unklar.
Ja, nun gut. Also ich glaube, das wäre es erstmal zu den Tassen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder welche haben, dass wir die jetzt verkaufen können. Und dass ihr, wenn ihr jetzt lange gewartet habt auf die Bits und so Tasse Plus, dass ihr jetzt eine neue Version bekommt, die Bits und so Tasse Max, die ganz genauso aussieht, gleich groß ist, aber viel besser als die von damals.
Es wäre gut, wenn es jetzt auch teurer wäre. Viel teurer, weißt du, so 50 Euro.
gut. Gab es sonst noch irgendwas? Also ich habe wenig gesehen, außer Stripe und Shops und Datenbanken und APIs und solche Sachen.
Diese Woche ist quasi sonst nichts passiert.
Okay, dann
hallo.
Mach mal zu, oder?
Ja, genau. Die Revolution der mobilen Prozessoren wurde vorgestellt von unserer Lieblingsfirma, Qualcomm.
Ja.
Ein Hörer hatte mich darauf hingewiesen, weil das ist auch so eine News, die geht einfach an einem vorbei, weil sie irrelevant ist. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Also, und ich habe mir die Meldung durchgelesen, habe mir die Specs von diesem Prozessor angeschaut. Und dann ist mir eine Frage gekommen, die mich so ein bisschen irritiert hat. Also der Qualcomm 8, der Snapdragon 888, eine 8 weniger als 4 8er. Toller Prozessor, mehr Dinge und schneller und Kerne und Arm und für Telefone, ganz toll. Eine Sache, die mir auffiel, war, der hat 3 Image Signal Processor, also wie heißt es auf Deutsch? Bildsignalprozessor, danke. Genau, war ja zu einfach. So, und dann die Pressemitteilung von Qualcomm erzählt dann so, ja, das ist doch voll wichtig, weil heutige Kameras haben halt auch heutige Smartphones haben ja auch so 3 Kameras dran. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ein Argument. Sie haben 3 Kameras dran. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, wie oft ich mit 3 Kameras gleichzeitig Fotos oder Videos mache. Was mir aufgefallen ist, die Menge liegt bei 0. Dann habe ich mir gedacht, na gut, aber wenn das vielleicht ist, ist das ja einfach ein Ding. Ne? Muss man das so machen. Und dann habe ich mir gedacht, wer baut denn sonst so Flagship-Mobilprozessoren? Und das ist halt Apple. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, was macht da so ein A14 Bionic? Das ist ja so ein halbwegs aktueller Mobilprozessor von Apple. Und nee, der hat auch einen Image Signal Processor drin. Und zwar genau einen. Und dann habe ich mir überlegt, braucht man denn 3? Und dann habe ich gesagt, wenn man 3 bräuchte, würde Apple da 3 Stück reinstecken. Aber es macht in meinem Kopf keinen Sinn. Und ich hoffe jetzt einfach, dass jemand von euch sagt, naja, du übersiehst folgendes Ding. Deswegen braucht man 3 Stück. Und ich kapiere es nicht, weil man könnte jede scheiß Kamera durch denselben ESP durchschieben. Und das macht in meinem Kopf. It does not compute.
Vielleicht brauchst du 3 Image-Prozessoren im Kopf.
Wahrscheinlich. Okay, dann. Gut, also offensichtlich hat keiner von euch die Antwort. Das enttäuscht mich sehr.
Ich versuche es gerade nachzulesen. Du könntest natürlich, wie das iPhone ja theoretisch auch macht, tatsächlich alle 3 Fotos aufheben. Du machst ein Foto, er nimmt alle 3 auf, du suchst hinterher aus, was du gern gehabt hättest.
Ja, genau. Gut, dann kommen wir zurück, weil genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich gedacht, ja, Aber Apple macht es auch mit einem ISP. Weil du könntest ja, kannst ja später den auch nochmal durch denselben ISP durchschieben. Du musst ja nicht alles gleich berechnen und offensichtlich reicht einer aus. Oder das Apple Silizium ist viel besser als der Snapdragon.
Ja, also so richtig ist hier auch keine Erklärung drin in dem Anantec-Artikel, den ich gerade überfliege.
Ja, ich habe nämlich auch keine gefunden. Also, und dachte ich, vielleicht übersehe ich einfach was ganz Offensichtliches, dass das einfach gar nicht erklärt werden muss. Und die einzige Erklärung, die ich fand, naja, in so Kameras sind der, in so Smartphones sind 3 Kameras. Und das erscheint mir einfach keine sinnvolle Erklärung zu sein.
Ja, und vielleicht kannst du sie mitlaufen lassen, wenn du auch so zoomst zwischen den Kameras, dann ist die andere schon so warm gelaufen und solche
Sachen. Aber auch das. Auch das kann Apple aber mit auch, einem ISP.
Auch da, ich weiß nicht, ob mal der Qualcomm jetzt unglaublich viel Unrecht tut, aber wissen die genau, was sie da tun? Weil, wenn du jetzt dir andere Geschichten anschaust, die Woche, das habe ich mitbekommen, dass zum Beispiel die Benchmarks vom, wenn du jetzt Windows, ARM-Windows auf einem M1 emulierst, läuft das doppelt so schnell wie auf so einem ARM-Surface.
Okay, ja gut.
Das ist ja jetzt, das ist so beim Sumo-Ringen. Machen wir manchmal so einen Spaß, dass so ein fünfjähriges Kind gegen den Sumo-Ringer geschickt wird. Und der nimmt den dann einfach an der Hose und trägt ihn raus, ja? So ähnlich ist das mit, also Apple ist der Sumo-Ringer und Qualcomm ist das fünfjährige Kind.
Welche Sendungen schaust du an, wo Sumo-Ringer gegen fünfjährige Kinder antreten?
Das ist die ganze Zeit. Das ist doch so ein Ding. Das ist, glaube ich, so wie,
okay.
Wenn beim Baseball in der Pause, wenn da so einer irgendwie mal schmeißen darf. Kommt so der Präsident und schmeißt mal.
Bitte noch irgendein Fußballvergleich jetzt. Auch irgendwelche Kinder, die irgendwie Elfmeter
beim Fußball,
schießen.
Beim Fußball gibt es ja manchmal Maskottchen oder so, was halt in der Halbzeit tanzt oder so.
Okay.
Ich meine, den großen Vorteil, den halt Apple hat, ist halt, dass sie wissen, was da für eine Hardware läuft. Und ja, die Kontrolle über Software und Hardware hat und nicht halt irgendwie sich vorbereiten muss, da kommt vielleicht so ein Hersteller, der baut uns einen Chip ein und der kommt vielleicht mit 10 Kameras und dann brauchst du halt vielleicht ein bisschen mehr Power, um Sachen zu kombinieren etc. Das Zugeschnittene fehlt den meisten Herstellern ja dann
ja.
Vielleicht. Und Qualcomm, ich hab ehrlich gesagt weniger Probleme mit Qualcomm, also die Performance, die ist nicht das Problem. Qualcomm ist so ein bisschen das Geschäftsgebaren, was sie teilweise so an den Tag legen, ja. Das mir missfällt. Also bei der Technik-Sache, da zieht man oft den Hut, was die denn eigentlich können, weil ich meine, Apple hat ja auch jetzt Qualcomm-Chips drin mit dem 5G-Modem, was ja so eine kleine bizarre Geschichte war, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht ist es die wert, nochmal kurz zu wiederholen. Sie haben ja diesen X55 5G-Modem-Chip verbaut in den neuen iPhones und der ist ja ein Jahr alt. Also der ist 2019 von Qualcomm vorgestellt worden und da sie den 60er, also den 60er Chip jetzt im Frühling vorgestellt haben, hatte eigentlich, viele Leute haben damit gerechnet, dass der neueste Chip auch in die neuesten iPhones kommt beispielsweise. Und das ist so eine Geschichte, wo Apple halt auf einen Zulieferer angewiesen ist und ich weiß nicht, ob Qualcomm gesagt hat, hey, die sind nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar oder nö, den bekommt ihr nicht oder irgendwas anderes. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass das Apple so recht war, dass sie auf ein altes Modem, in Anführungszeichen, ein zumindest mehrere Monate altes Modem zurückgreifen mussten auf ihre Top-Telefone. Und ich meine, die neuen 5G-Chips, ich habe es auch nicht im Detail, aber die zwischen dem X55 und dem 60er, da liegt schon einiges an Energieersparnis, die du bekommst, Stabilität etc. Und deswegen ist ein interessantes Zusammenspiel und ich meine, Apple hat sich gut eingedeckt mit eigenem Personal, ja auch in München, rund um München verteilt, was so diese Modem-Geschichten angeht und vielleicht sind sie dann auch, oder nicht, sie sind sehr sicher dann in ein paar Jahren sehr froh, dann wahrscheinlich auch ihre eigenen Sachen wieder zu machen, aber bislang bist du jetzt halt angewiesen darauf, dass du diese Chips von Qualcomm lizenzierst und zu diesen ja, Bedingungen, die sie aufgedrückt bekommen haben, auf die sie sich einigen mussten, weil sie ja sich geeinigt haben in dem Rechtsstreit mit Qualcomm.
Wie schaut es denn jetzt aus nach ein paar Wochen mit den neuen iPhones? Und Leo, hast du inzwischen 5G im Vertrag bekommen? Oder?
Ja, es hat tatsächlich funktioniert. Cool. Ich war auch überrascht. Und ich habe auch tatsächlich 5G. Also ich glaube, so hier.
Simon!
Ja, also ins bis zum Haus reicht es nicht, aber ich schwank hier zwischen Edge und LTE hin und her, aber es ist, also es gibt in und um Wiesbaden gibt es tatsächlich 5G und ich sehe es auch auf dem iPhone. Es tritt in Erscheinung. Es ist nicht so, dass es spürbar, ich habe jetzt keine wilden Speedtests gemacht, weil es mir unterm Strich dann wurscht war, aber es ist, also das Netz ist vorhanden, auf jeden Fall. Das ist soweit der Fall. Und
merkst du was am Strom?
Nee, ich habe weder vom, also was jetzt normale Telefonnutzung angeht, weder was von der Geschwindigkeit den Eindruck gehabt, dass ich irgendwie schnellere Mobil-Internetverbindung habe als vorher. Und ich habe auf der anderen Seite habe ich auch nicht gemerkt, dass in irgendeiner Form die Akkulaufzeit beeinträchtigt wäre. Und es ist wirklich so, dass beim 12 Mini willst du nicht, dass die Akkulaufzeit beeinträchtigt wird. Also dass es nicht zusätzlich belastet wird, der Akku, weil mir reicht er gerade so durch, also gerade so ist übertrieben, also ich habe ein bisschen Luft habe ich noch, aber es fehlt halt nicht viel, dann wäre es zu wenig, was den Akku angeht, wenn man den ganzen Tag betrachtet. Mhm. Im Moment so mit wenig Außenaktivitäten lässt sich das, glaube ich, ganz gut manövrieren. Das ist tatsächlich die spannende Frage, wenn wir zu einer Art von Normalität zurückkehren, wie gut das Mini sich dann schlägt. Also ich meine, Leute, die wirklich von morgens bis abends halt unterwegs sind, für das Mini wahrscheinlich nicht so. Also außer du hast natürlich die Möglichkeit, zwischendurch mal irgendwo Strom nachzuladen. Aber sonst wird es wahrscheinlich sehr eng werden mit dem Mini. Und wenn dann 5G da noch irgendwie sich auch reinschummelt und nochmal zusätzlich am Akku zerrt, das ist natürlich, wäre wenig optimal. Ansonsten ist es, ja, ich weiß auch nicht, warum so lange gedauert hat bei mir mit der Tarif umgestellt wurde, war irgendwie Hickhack und ich muss nochmal einen Support schreiben und dann hat es noch ein paar Tage gedauert und dann ist es tatsächlich durchgegangen und das war's dann. Und der einzige Unterschied ist halt jetzt, dass 5G in der Menüleiste ab und zu mal auftaucht, wenn das Netz halt da ist.
Ja. Ich habe das meiste von dem Tassenshop habe ich auf dem Surface-Computer hier zusammengeschrieben. Und das war alles so, war ganz okay, wenn der auch an einem 4K-Display doch sehr schnauft. Aber dann habe ich die Fotos gemacht von den Tassen und habe mir gedacht, okay, die mache ich mit dem iPhone und vom iPhone auf den PC keine Chance, die zu übertragen. Wie? Ja. Also habe ich sie mit AirDrop dann auf meinen Mac übertragen, hier auf das 2013er MacBook Pro. Und habe dann dort Affinity-Foto aufgemacht, um die so ein bisschen zurechtzuschubsen. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht und habe 25% von diesem Akku hier weggeheizt.
Okay.
Für eine halbe Stunde drei Fotos schubsen, ein Viertel vom Akku weg. Das kann doch nicht, wie war das jemals okay? Weil Affinity-Foto macht die dedizierte Grafikkarte von dem Ding an.
Yeah.
Und dann ist vorbei mit alles bei dem Ding. Also das merkst du direkt am Stromverbrauch extrem, wenn der da loslegt. Und ich habe ja da nichts gemacht. Dann habe ich die Fotos durch Image Optim durchgeschoben mit dem guten Algorithmus. Da hat er halt irgendwie 10 Minuten gerechnet.
Im Zöpfli.
Ja. Freilich. Und dann habe ich ihn schnell wieder zugeklappt, bin wieder an den Schreibtisch zum Surface gegangen, das am Strom steckt, weil das ist doch albern sowas.
Ja, also das, na, Akkulaufzeit macht schon einen Unterschied aus. Also ich bin auch mit dem MacBook Air immer noch sehr glücklich, dass der Akku sehr gelöstes Problem ist beim MacBook Air. Also ich meine natürlich, irgendwann ist natürlich auch da Schluss und je nachdem, was man macht und wie wurde. Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch jemand, der zum Beispiel das Display am Notebook nicht immer auf 100% hat. Es gibt Leute, die drehen einfach die Helligkeit hier halt bis zum Anschlag hoch, weil sie es nur so als angenehm empfinden oder es halt vielleicht einfach auch von Lesbarkeit und Sichtbarkeit her besser ist. Aber ich verlasse mich meistens erstaunlicherweise auf die Automatik, obwohl die mich manchmal auch irritiert. Aber also ich weiß, dass ich früher die Display-Anpassung immer am Mac abgeschaltet habe. Und irgendwann in den letzten Jahren hatte ich zumindest für mich den Eindruck, dass Apple es in den Griff bekommen hat. Und seitdem bin ich da relativ zufrieden mit der automatischen Anpassung. Und wenn ich nachschaue, merke ich, dass das Display meistens vielleicht so eine Hälfte oder so ungefähr ist. Also vielleicht mehr, ein bisschen unter der Hälfte, was die Helligkeit angeht. Und das empfinde ich auch als, jetzt im Moment ist es ja sowieso eher duster. Im Sommer ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Aber finde ich als recht angenehm. Und dann ist natürlich auch, macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied, weil was die Akkulaufzeit angeht, wenn du das Display halt runterregelst. Also da holt man sich ja auch noch mal einiges mehr raus.
Wie sieht's auf dem Pixel 5 aus bei dir?
Du meinst. Also.
Der Strom.
Schwierig gerade zu sagen. Ich habe nämlich gerade das Fünfer gewechselt. Und das ist quasi brandneu. Und ich komme weiterhin locker durch den Tag. Also so insgesamt ist es halt schwierig, so ein echtes Szenario abzubilden, sag ich jetzt mal. Also deswegen gerade etwas gezögert, weil ich sitze ja fast nur hier. Ne? Und deswegen, ich sehe gerade überhaupt keine Chance, dieses Telefon innerhalb eines Tages leer zu bekommen. Geht nicht, ich habe kein 5G, ich komme nirgendwo hin, wo groß 5G ist, und wenn, dann bin ich da maximal irgendwie 20 Minuten. Display ist halt irgendwie meistens auch aus, weil du sitzt halt zu Hause am großen Display, ist also gerade echt schwierig einzuschätzen.
So irgendwann in einem Jahr alle heulen, so das Mini reicht nicht, das Pixel reicht nicht.
Ja, möglich, wer weiß es. Aber ja. Also, ich setze mich halt hier in der Regel hin, hier steht halt so ein T-Charger, da werf ich es halt oft drauf. Das heißt, es gibt so super selten so diesen Tag, wo dieses Gerät mal den ganzen Tag nicht mal irgendwo Strom sieht. Den gibt es halt einfach nicht. Also,
ja klar, ich meine, das Nachtanken ist natürlich sehr einfach, wenn du irgendwie nur im von Homeoffice in die Küche pendelst und zurück, dann stellt sich natürlich diese Akkuproblematik viel weniger, als sie sich vorher und hoffentlich bald in Zukunft wieder stellt.
Aber doch, eine Sache muss man schon sagen, also was ich tatsächlich viel tue, ich gucke halt auf dem Meditationsort oder in der Küche, schaue ich gerne halt mal YouTube-Zeug und selbst wenn ich mal viel YouTube geschaut habe, und das ist ja auch immer so, Streaming-Video ist ja offensichtlich die Pest, gleichzeitig streamen und Video abspielen, selbst damit kriege ich den einfach niemals diese, also ich habe das Telefon noch nie so richtig, also ich hatte schon mal so, dass der Akku so, ich bin jetzt übrigens fast leer, aber das war halt, also da war das, wäre das Telefon nach mir leer gewesen, also das war halt, dann der Akku war rot, was halt irgendwie heißt, ich bin unter 10-15%, das fällt einem aber dann halt auch erst auf, wenn man gerade Zähne putzt und dann nochmal aufs Telefon schaut und so, oh ja, der Akku ist ja bald, also bald leer, heißt halt, der hält noch 2 Stunden oder 3 oder so.
Also ich glaube, beim 12 Mini ist es relativ einfach, wenn man seine Bildschirmzeiten kennt. Und wenn du halt deine Bildschirmzeit, wenn du weißt, dass du eine Bildschirmzeit hast im Durchschnitt, so über die Woche halt gerechnet, und man kann sich ja seine Wochenübersicht anschauen. Und wenn man weiß, man hat am Tag über 4 Stunden, dann fängt es an, mit Mini wahrscheinlich an die Grenze zu kommen. Und wenn du am Tag unter diesen 4 Stunden bist, dann hast du mit Mini wahrscheinlich kein Problem, durch den Tag zu kommen. Auch wenn du draußen unterwegs bist, also wenn du einfach, egal wo du jetzt diese 4 Stunden verbringst, auch wenn die jetzt 4 Stunden lang im 5G-Netz verbringst, dann kann es natürlich sein, weiß ich nicht, was da die Auswirkung ist, aber wenn du jetzt irgendwie zwischen WLANs wechselst und halt zwischendurch immer mal wieder unterwegs bist draußen im Mobilfunknetz, solange du diese 4 Stunden Bildschirmzeit nicht überschreitest, sollte das Mini eigentlich keine Probleme sein. Wenn du dann 4-5 Stunden da ist, dann halt einfach Feierabend. Da ist der Akku einfach durch.
Das ist schon krass, also weil da bin ich normalerweise halt immer drüber.
Ja, klar. Da wirst du ja wahrscheinlich
nur heute mal nicht.
Ja, da wirst du ja wahrscheinlich auch nicht allein sein. Da werden ja wahrscheinlich viele drüber sein. Und deshalb ist das Mini tatsächlich für Leute, die tendenziell ihr Gerät wirklich, sagen wir mal, relativ moderat benutzen oder nur sehr spezifisch benutzen für manche Sachen und den Rest halt an irgendwelchen anderen Geräten machen oder gar nicht machen. Dafür ist es tatsächlich nicht geeignet, ohne halt dann zu wissen, dass der Strom nahe ist und es egal ist. Und wenn du es halt wirklich, wenn du es benutzt, um irgendwie eine halbe Stunde YouTube zu schauen, dann muss halt dann irgendwann also auch mal ein Strom.
Ich habe hier tatsächlich 2 Stunden YouTube gestern drauf.
Ja.
Und eine Sache, die fällt mir jetzt gerade tatsächlich ein, wo ich sehr, sehr beeindruckt war. Ich war, als ich da zu Tesla gefahren bin, hatten wir unsere Weihnachtsfeier von der Firma aus, unsere virtuelle Weihnachtsfeier. Und die war gerade so am Ausklingen.
Wie funktionieren denn virtuelle Weihnachtsfeiern?
Man trifft sich kann ich gleich noch ein bisschen was dazu parallel erzählen, weil war eine sehr nette Idee und das, ich empfehle das zu kopieren, wer noch jetzt händeringend eine Weihnachtsfeier-Idee sucht. Und am Schluss waren wir halt in einem Zoom-Call mit sehr vielen Leuten und dann bin ich vom Rechner aufs Telefon gewechselt, habe die AirPods reingesteckt Und ich wollte halt zumindest die anderen Leute hören können. Und hab dann das Telefon unten in die, also da, wo die Cheat-Schale liegt, Querformat reingelegt, damit lädt es dann dort nicht. Und das heißt, die Leute konnten mich sehen, ich habe sie halt nicht gesehen, weil es halt da unten lag. Ist ja auch wurscht. Und dann bin ich halt gefahren und war halt im Zoom-Call, hab mit den Leuten gequatscht, so wie halt am Telefon. Und saß ja dann noch eine knappe Stunde bei Tesla und war die ganze Zeit weiterhin im Zoom-Call. Und ich würde behaupten, ich habe in der Zeit, und das heißt die ganze Zeit Zoom-Video-Call in zwei Richtungen mit über LTE oder 5G-Netz, je nachdem, was es war. Und ich glaube, ich habe in diesen zwei Stunden, also auch auf dem Rückweg habe ich halt weiter, war ich weiter auf dem Call, in diesen zwei Stunden maximal 20% Akku verloren. Das Telefon war sehr, sehr warm, aber
okay, das wäre ja sehr, sehr, sehr wenig.
Das war tatsächlich sehr, sehr beeindruckend an der Stelle.
Ich meine, man muss ja auch mal ein bisschen dazu sagen, dieses Batteriethema, ne? Das ist ja ein sehr altes. Das fing ja an, einfach seitdem wir Smartphones irgendwie regelmäßig in unser Leben aufgenommen haben. Und es hat sich aber grundlegend so ein bisschen geändert, meiner Meinung nach. Und man kann ja schon so ein bisschen Vorsorge tragen. Also nur so als Idee, nicht wahr? Nicht, also nicht judgmental, nicht so, ich möchte niemanden irgendwie zu nahe treten. Aber diese G-Charger, ja, die kann man ja platzieren so in seinem Leben. Diese mobilen Akkus mit so einem Kabel dran in der Tasche, weißt du? Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Batterie, man kann da schon drum rumarbeiten.
Aber guck mal, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da habe ich versucht vorzusorgen und habe gedacht, ich bin schlau und nehme zwei Geräte mit, weil ich bin den ganzen Tag in Berlin unterwegs. Das war, habe ich jetzt nachgeschaut, war offensichtlich September 2014. Was für ein Telefon hatten wir da?
Ja, diese Plus-Generation, von der du vorhin gesprochen hast.
iPhone 6 Plus.
Wahrscheinlich gerade kurz vorher. Mhm. Wahrscheinlich gerade noch ein 5er oder sowas.
Okay.
Oder und wahrscheinlich habe ich mir noch zur Sicherheit ein iPad Mini oder sowas mitgenommen, damit ich diesen Tag bei dieser Netflix-Eröffnungsparty dort überstehe und dann auf dem Rückweg im Zug noch irgendwie kann ich ja wieder laden. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass wenn ich beide Geräte an dem Tag schon leer mache, dann auf der Netflix-Party lande, dass ich dann nachts um 3 den Bahnhof nicht mehr finde.
Uiuiui, das ist natürlich bitter.
Nee, aber da habe ich ein Taxi genommen, weil meine Akkus leer waren.
Das ist ziemlich gut. Aber findet ihr nicht, dass ich dieses, also jedes Mal, wenn ich mal eine Powerbank mitnehme, das mache ich irgendwie, wenn ich wandern gehe. So,
ja.
Ich weiß, ich bin sehr lange, sehr, sehr lange unterwegs. Wandern, ne, könnte das auch irgendwie durch Berlin machen, könnte man auch als Wandern sehen. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall immer Strom haben möchte. Das fühlt sich irgendwie an wie 1995.
Ja, das mag sich so anfühlen, aber es ist ja nicht falsch, oder? Also ich finde halt diese Powerbanks, die haben mittlerweile halt dieses schnelle Aufladen halt gewonnen gegenüber den ersten Jahren, wo das irgendwie so Werbe-Powerbanks hatte, die man irgendwie dabei hatte, die waren ja grauselhaft. Und jetzt hat man irgendwie so Powerbanks, die haben so ein bisschen Power. Und wenn man weiß, so, man ist anfällig für diese Angst oder möchte halt beispielsweise das Mini verwenden und ist aber trotzdem 10 Stunden am Tag vor diesem Telefon, dann mein Aspekt nur, man kann ja irgendwie eine Powerbank in der Tasche haben, man kann da kurz sich anstecken und durch Quick Charging kriegst du ja in so einer halben Stunde, in der du halt dann vielleicht nicht auf diesem Telefon hängst, ja schon wieder viel Batterie auch rein.
Ja, das
und
stimmt schon.
Ich sage nur, das ist, wenn man halt, es deckt nicht alle Extremfälle ab, ganz und gar nicht. Aber wenn du so ein alltäglich, so ein grundsätzliches Problem damit hast, so, dann bist du sicherlich auch, könntest du dich vorbereiten dieser Tage, so. Oder besser vorbereiten als noch vor ein paar Jahren. Also, weil dieses auch, was Timo, ich habe immer noch Timos Worte im Kopf, als G-Charging irgendwie aufs iPhone kam, so ganz früh irgendwie so, ja, der Pad am Schreibtisch und ich lege es halt immer drauf. So, weil das stimmt schon. Also man eignet sich ja dann auch so neue Gewohnheiten so ein bisschen. Und diese G-Pads, ich mag sie nicht und so weiter, aber nichtsdestotrotz, wenn man halt am Schreibtisch sitzt und nicht ein Kabel jedes Mal einstecken möchte, was ich durchaus verstehen kann, weil das ist ja so ein gedanklicher Schritt auch, den man da separat nehmen muss, dann so ein G-Charging-Pad, das lädt halt zumindest so ein bisschen Batterie so konstant über den Tag hinweg in dein Telefon.
Ja.
Und das ist ja nicht nur auf die flachen, es gibt ja mittlerweile Konstruktionen, die sind so ein bisschen aufrechte Positionen, da kannst du das Telefon noch lesen, kannst du FaceTime-Gespräche drüber regeln und so weiter. Also Mein Punkt war nur, es gibt Optionen mittlerweile, die nicht mehr so wie 2014 sind.
Wie ja. ist denn die Tesla-Ladeschale? Also Doppel-G jetzt bei deinem Modell drin, nicht?
Sie lädt auf beiden. Aber ich habe gar nicht gesehen, wie schnell das Ding lädt oder nicht, weil es im Grunde ja auch egal ist. Weil du schmeißt es halt da rein und das Ding lädt einen halt auf, also das Telefon auf.
Und ansonsten USB-C in der neuen Version.
Genau, es ist USB-C drin. Da kommt tatsächlich gerade so viel Strom raus, dass ein 13-Zoll MacBook Pro aus vor der letzten Generation zwar nicht geladen wird, aber erhalten wird.
Im Ding.
Und das ist ganz nett, weil ich saß neulich im Auto und habe gewartet, auf dem riesen Bildschirm YouTube geschaut und parallel gearbeitet. Und das ist schon sehr nett.
Das war auch ein Hit, oder? Irgend so ein Vodafone-Spezi oder so fragt einen Elon Musk. So, ey, hier, Mobilfunk. Also hier so, vernetzte Autos, voll wichtig. Selbstfahren geht ja nur mit Mobilfunk, gell, Elon? Sagt der Elon, ja, nee.
Ja.
Für YouTube auf dem Fernseher ist ganz geil, aber sonst ist wurscht.
Ja. Ja, aber hat er ja recht. Das
hat er schon 5G-Träume zerstört. Ja. Ja, ich wollte zu Powerbank, ich meine, natürlich hast du natürlich recht, dass die Powerbank, die du jetzt kaufen kannst, die Powerbanks, die du jetzt kaufen kannst, natürlich nicht viel mit den Powerbanks vor ein paar Jahren oder zu tun haben. Das stimmt schon. Und natürlich kannst du wirklich ohne Probleme diese Akkuangst natürlich lösen. Das ist schon richtig. Aber es ist natürlich auch sehr absurd, sich ein 12 Mini zu kaufen und dann eine Powerbank mitzunehmen, weil du Angst hast, dass der, also ich meine, dann kauf dir halt verdammt nochmal das Mini nicht. Darauf wollte ich nur hinaus, weil ich glaube, das Mini spricht nun mal einfach die Leute an, die halt wirklich möglichst wenig Zeug dann mit sich rumschleppen wollen und halt dann auch keine zusätzliche Tasche dabei haben wollen, weil dann kaufst du halt wirklich einfach das größere iPhone oder im Zweifelfall halt das Max, weil dann solltest du mit dem Akku eigentlich durch den Tag kommen. Und dann kannst du argumentieren, wenn du sowieso schon das Max mit dir rumschleppst, dann kannst du auch noch eine Flasche auch mitnehmen und eine Tasche mit einer Powerbank kannst du dann auch noch oben drauf packen.
Und dann eine Flasche, alles, eine Tasche
und hast du alles dabei, was du brauchst. Das hat alle Akkuprobleme gelöst.
Das hat alle Probleme gelöst mit einer Flasche, einer Tasche und einer Powerbank.
Du brauchst nur noch einen Eimer und dann bist du...
Bisschen Zucker, bisschen Hefe.
Es wurde ja angesagt, dass man ab Dezember sich für das Small Business Programm als App Store Developer anmelden kann. Und das haben sie jetzt freigeschaltet. Und da kann man sich in seinen Developer-Account einloggen und kann dann ein paar Fragen beantworten. So im Wesentlichen, meinst du so, dass du deutlich unter $1 Million im Jahr bleibst? Habe ich ja gesagt. Dann haben sie gefragt, so hast du noch...
So ja, sad face.
Das Formular konnte nicht abgeschickt werden wegen ungültiger Codierung.
Dann fragen sie noch, ob du noch andere also außer diesem Account, ob du noch in anderen Accounts irgendwie drinsteckst, ob du irgendwie Chefe von 17 verschiedenen Firmen bist und so, halt dieses, sie haben wohl die Befürchtung, wahrscheinlich auch zu Recht, dass das bewirken könnte, dass Leute jetzt halt einfach ihre Apps in verschiedene Firmen aufspalten und dann halt separat unter 1 Million bleiben. Mhm. Die haben ja die Zahlen, also ich meine, wie viele Entwickler gibt es, die jeweils zwei Apps haben, die genau 500.000 im Jahr machen.
Ist natürlich richtig. Aber es wird sicher Fälle geben, wo sich zumindest anbieten würde, da das in irgendeiner Form etwas zu deichseln. Also ich glaube, der Reiz da hat aufzuteilen, in verschiedene Apps, in verschiedene Firmen zu unterteilen und so zu tun, als hätten die nichts miteinander zu tun, ist schon relativ groß. Ist natürlich richtig, dass du jetzt irgendwie gerade so 2-3 Apps hast, die gerade so, gerade so irgendwie alle 1,5 Millionen im Jahr umsetzen. Ich weiß nicht, ob es da so viele gibt, die jetzt da in dieses Ding reinfallen und sagen so, oh, okay, die muss ich jetzt alle in so ein Einzelding aufteilen. Und
aber stell dir mal vor, ich meine, auch Apple könnte es ja völlig wurscht sein, einfach weil wir sprechen davon, dass die 15% weniger irgendwie auszahlen. Dann, das geht auf die Masse dann. Ich meine, das Programm ist halt so ein bisschen so gestaltet, dass du halt die Großen halt voll bezahlen weiterhin. Und ob jetzt da der eine oder andere Entwickler irgendwie Firmengründungsspäße macht, um halt irgendwie 15% weniger zu zahlen, dürfte Apple eigentlich sehr egal sein, wenn du halt schaust, was das überhaupt einfach an Geld betrifft, dass dort nicht oder dann vielleicht in Anführungszeichen zu viel gezahlt wird. Also ich glaube, einer dieser Gründe ist einfach, diese Anmeldung auch zu machen. Ist klar, es ist halt so ein kontrollierender Aspekt halt auch. Also je nachdem, wie viel man dann wirklich irgendwie verhindert, dass Leute da einzelne Unterfirmen gründen, ist es halt, man bleibt halt so ein bisschen mehr in Kontrolle, anstatt zu sagen irgendwie so, hey, das gilt für alle einfach und wir kümmern uns drum, sondern du musst ja auch aktiv hingehen und sagen, ich möchte mich dafür anmelden. Und ich glaube, dass das halt so eher da reinspielt, dass das ja auch Apple gerne diesen Kontrollschalter hat. Und wenn du halt das verbaselst und ja nicht da informiert bist und so weiter, dann verpasst du vielleicht auch dann die Anmeldung. Und ja, also das ist eher so ein Kontrollaspekt meines Erachtens. Und natürlich gilt es halt auch, um halt irgendwie solche Geschichten zu vermeiden. Aber nichtsdestotrotz, das ist so wenig Geld.
Können wir über dieses Foto sprechen auf der Website? auf der App Store Small Business Program Webseite ist oben drauf so ein Foto. Sitzt eine junge Frau vor ihnen ein sehr schönes Büro mit Pflanzen und so Ablagefächer und da steht ein iMac und eine schöne Lampe. Und was macht die da?
Die überlegt sich, wie sie ihre Firmen aufteilt.
Weil programmieren tut sie nicht, weil da steckt nicht mal ein USB-Kabel für das iPhone dran. Und mit einer Mac-App macht sie sicher kein Geld.
Ja, das ist was. Das geht doch jetzt aber auch kabellos. Habe ich gehört.
Ja, nicht so richtig.
Schaut sie nicht eh über den Bildschirm drüber?
Na, die schaut da schon, die schaut auf die obere. Schaut gerade.
Ah, vielleicht Business-Chat.
Oder das, ja.
FaceTime.
Nicht sicher. Das ist unrealistisch. Also mein Schreibtisch sieht so nicht aus.
Ja, gut. Ich sage jetzt mal, also wenn dein Schreibtisch halbwegs so aussieht wie meiner, dann ist das vielleicht aber...
Man könnte ja auch drüber diskutieren, ob der Schreibtisch erst so ab einer Millionen Jahresumsatz sieht, der Schreibtisch so aus wie auf dem Bild.
Dann
fällst du nicht mehr in das Programm rein.
Dann machst du nicht mehr die Dirty Work, dann bist du nur Controlling.
Oder hast du dann irgendwie einen Schorsch, der für dich den Schreibtisch immer putzt und... Ja, aber die Sachen wegträgt gern. Und das geht doch nicht, ist unrealistisch.
Ja.
Naja. Nee, ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil es stehen jetzt Subscriptions stehen nicht explizit drin in dem normalen Text zumindest und dann hat der Login nicht mehr funktioniert und ich konnte das die AGB nicht mehr genau lesen, aber wahrscheinlich beinhaltet das schon auch die Subscriptions, oder?
Also es müsste. Ich meine, In-App-Purchase ist halt, also unter In-App-Purchase zählt ja Apple auch einfach Subscriptions. Insofern wäre es halt extrem komisch, wenn sie nicht berücksichtigt werden würden. Aber es ist komisch, dass auf der anderen Seite auch komisch, dass sie nicht explizit erwähnt werden. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber ja, also ich meine, es gilt einfach für normale Apps, die du halt für einen Preis verkaufst natürlich. Gut, kann man diskutieren, wie viele davon noch übrig geblieben sind und natürlich für In-App-Käufe und unter diese In-App-Käufe, alles, was es halt was Apple als In-App-Purchase halt anbietet und dazu gehören eben auch die Abos, müssten da auch drin, muss alles drunter fallen.
Ich weiß nicht, Timo, warum dein Account nicht funktioniert, aber ich schiebe mal den kurzen Tipp ein. Es gibt ja durchaus das Problem, dass man einen Entwickler-Account separat hat und es sei daran erinnert an dieser Stelle, dass man einen zweiten Account, diesen Entwickler-Account für die Zwei-Faktor-Authentifizierung in sein iPhone abtragen kann und dann den Push für diesen Login auf seinem iPhone bekommt, das man auch privat für sich benutzt mit seiner privaten Apple-ID.
Hat noch nie richtig funktioniert.
aber Apple beschreibt den Weg mittlerweile offiziell. Mhm. Also das war am Anfang auch nicht so, aber der ist mittlerweile explizit erwähnt, der Weg. Ich habe es immer noch durch einen zweiten Account auf einem Mac realisiert, da geht es natürlich auch.
Geht auch nicht. Habe ich auch probiert. Ich hab,
was?
Weißt du, wie ich mich da einloggen kann? Ich kriege jedes Mal einen Anruf von Apple und sagt mir die Stimme am Telefon aus Kalifornien, ey, hier ist Apple mit deinem Code. Dein Code ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke, tschüss. Und manchmal geht das auch nicht. Und an dem Tag ging halt auch das nicht. Und dann konnte ich da nicht.
Ich hatte letztens irgendeinen Anwendungsfall, da konntest du nicht auswählen, wie du dich. Da ging es nur über den Push. Und dann bist du natürlich mit deiner Anrufmethode auch. Das geht natürlich auch nicht dann. Also deswegen, ja, vielleicht die beiden Methoden probieren für diesen Push-Pin, den man dann geschickt bekommt.
Ja. Ansonsten kannst du jetzt auch Abos und End-App-Käufe mit Familienfreigabe teilen, wenn das der Entwickler jeweils freigeschaltet hat. Und das mag hilfreich sein, aber das betrifft ja jetzt auch nur die, also wahrscheinlich nur die sinnvollen In-App-Käufe und nicht die Schlumpfbären. Ne? Also
genau, ja, die Schlumpfbären sind explizit ausgeklammert. Also die Consumables, alles, was du verbrauchst als In-App-Kauf, das kannst du nicht teilen, ist einfach nicht, ist nicht zulässig, nicht vorgesehen, nicht unterstützt. Ja, die fallen da raus. Es ist auch tatsächlich ja auch vom Konzept her einfach natürlich falsch. Also ich meine, diese verdammten Juwelendruhen zu teilen ist halt, ich meine, das ist halt wie Münzen in Geldautomaten werfen, ergo kannst du nicht die Münze mit jemand anderem teilen.
Aber du kannst schön, ja, also zum Beispiel Bits und so App hat ja das Abo drin und das Abo könnte man zum Beispiel teilen. Braucht man eigentlich eh nicht teilen, weil da ein Account rausfällt, den man wieder teilen könnte. Aber die einmaligen Käufe, die sind ja als Consumables so wie Schlumpfbären angelegt. Dann hast, also der generiert dir einen Account, den könntest du wieder teilen, kannst du auch selbst auf ein zweites Gerät von dir rüber verteilen. Aber der wird dann aus von diesem Automatismus zum Beispiel ausgenommen, weil sie natürlich nur an Schlumpfbären denken.
Ja, ist wahrscheinlich auch halt natürlich der größte Faktor bei den Consumables, das sind nun einfach Schlumpfbären, also an Kohle sowieso und wahrscheinlich auch vom Nutzungsverhalten her. Ja, also ich meine, also da, das ist hauptsächlich eigentlich für die, wie heißen die Abos, die sich automatisch mit Verlängerungsautomatik, das ist, glaube ich, Apples Bezeichnung dafür. Also dass die meisten Abos, die im App Store angeboten werden, haben ja eigentlich, also früher gab es auch Abos, die dann einfach gesagt haben, Abo in Anführungszeichen, das geht dann für ein Jahr. Das heißt, du hast praktisch für einen festen Zeitraum abonniert und danach war das Abo vorbei. Das konnte man ja auch immer wieder sehen. Das sieht man jetzt sehr selten inzwischen, glaube ich. Also das meiste sind eben die Abos, die sich automatisch verlängern, die du natürlich auch jederzeit kündigen kannst, aber wenn du sie nicht kündigst, laufen die Abos halt immer weiter. Für immer, wenn du so willst. Und für die ist es natürlich einfach sinnvoll und nett, jetzt zu sagen, okay, die kannst du natürlich einfach im Rahmen der Familienfreigabe, wenn der Entwickler das freigibt, explizit, dann kannst du die einfach gemeinsam nutzen mit immerhin, also insgesamt 6 Leuten, 5, also du selbst plus 5 weitere Familienmitglieder. Das ist schon nett. Also ich meine, je nachdem, cool. Was ist halt, ich meine, Fisco-Bildbearbeitung ist ein Abo-Modell, Castro ist ein Abo-Modell, Podcasts. Also ich meine, es gibt so viele Apps, die inzwischen auf dem Abo-Modell umgeschwenkt sind und wo du sagen kannst, okay, das ist eigentlich ziemlich cool, wenn du die und weder Castro noch Fisco unterstützen es, glaube ich, übrigens bis jetzt. Also ich meine, wer weiß, ob das noch kommt, aber also unterstützen die Familienfreigabe bis jetzt nicht. Aber das wird man dann sehen. Ich bin mal gespannt, wie weit flächig das sein wird, weil da wird sicher der ein oder andere Entwickler wird auch davor zurückschrecken, vielleicht auch nicht zu Unrecht. Ich meine, wenn du je nachdem, was ja dein Businessmodell ist und je nachdem, ob die halt zusätzliche Nutzer halt erheblich Kosten verursachen, wirst du dir natürlich überlegen, ob du diesen Schalter einfach setzt. Auf der anderen Seite ist natürlich ein super Service für die zahlenden Kunden, weil die halt einfach natürlich dann ihrer Familie das praktisch weitergeben können und wir ja schon sehr lange dieses Familienteilmodell für in Anführungszeichen normale Apps haben, die halt etwas gekostet haben beim Download. Auch da konnte man sich ja rausklammern natürlich als Entwickler. Das gab es ja auch immer wieder. Aber es haben, glaube ich, ziemlich viele unterstützt. Bei den Abos, glaube ich, wird es weniger unterstützt werden.
Also wenn du Kosten hast wie eine Wetter-App, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du da raus bist. Aber ja. Hulysys hat zum Beispiel es unterstützt, dass du das teilen kannst. Und das ist ja eine tolle Schreibsoftware. Und die in der Familie einfach weitergeben zu können. Also ich habe
das ist schon super, ja.
Das ist schon super, ne? Also ich habe ihren Blogpost noch nicht gelesen. Vielleicht steht da was gedanklich dahinter steht, aber es ist einfach ein super Service dann hast du vielleicht auch einfach, es hat ja auch Leute einfach definitiv gestört, dass du für dich ein Abo abgeschlossen hast und dann konntest du das halt, musstest das gleiche Abo bei der Frau oder dem Mann oder dem Kind, das daneben sitzt, halt nochmal abschließen. Das ist halt durchaus ein Punkt gewesen, wo Leute gesagt haben, nö, dann kein Abo. Und ja, also ich bin gespannt auf die Liste, wie die aussieht, so nach 1-2 Monaten, wenn jeder Entwickler diesen Punkt in seinem Entwickler-Account gefunden hat und dann entschieden hat, ja, nein, Daumen hoch, Daumen runter. Ich hoffe vielleicht, dass irgendwer sich die Mühe macht und so eine Liste mal schreibt, dass wir so eine leicht glorifizierende Liste von Entwicklern haben, die einfach sagen, ja, da sind wir dabei irgendwie, weil das ist, hilft, glaube ich, nochmal das zu unterstützen, ja, so ein bisschen.
Wo du gerade Castro sagst, ist eine FAQ, die eigentlich auch in der FAQ auf der bitsund.de beantwortet ist, aber es steht ganz unten die Antwort. Das soweit lesen die Leute immer nicht. Und wie man bitsund so plus zum Beispiel, wenn man so eine Tasse gekauft hat auf shop.bitsundso.de, wenn man, dass ich das Plus einlösen möchte, Castro schmeißen möchte oder viele andere Podcast-Apps unterstützen das auch, dass man User und Passwort von so einem passwortgeschützten Feed in die URL mit reinschreibt. Wie das genau funktioniert, steht in der Plus-FAQ und viele von den Apps machen das dann mit den Kapitelmarken auch richtig, außer auf Android, da ist es ein bisschen wackelig, aber manche machen es trotzdem. Und dann läuft das auch damit und man kann da ja, also Castro synkt auch in der Wolke, das ist ein bisschen problematisch, weil Wolke immer ein bisschen hinterher ist mit solchen Dingern. Aber das funktioniert grundsätzlich, wenn man da ein Plus haben möchte.
Hat er jetzt nicht diese Woche die Google Podcast App auch so eine Möglichkeit bekommen, also RSS-Feeds in sich
aufzunehmen? Verrückte Podcast-App mit RSS.
Ja, 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 das ist total wild. Nicht so also Closed-System Spotify.
Man könnte auch sagen, die darf jetzt tatsächlich den Namen Podcast-App tragen. Insofern.
Im Gegensatz zu Spotify. An mir vorbeigegangen.
Das scheint irgendwie passiert zu sein. Und deswegen wäre das ja auch vielleicht der Hinweis da, wer da die Bits und so den Feed unterbringen möchte.
Ich weiß nicht, ob der mit Passwort geht.
Ja, das weiß ich auch nicht. Und ich weiß, dass ich keine Kapitelmarken zum Beispiel kann und solche Späße, weil es ist viel zu neumodisch.
Das ging auch zu weit.
Basisfunktionalität, RSS-Feeds, beliebige RSS-Feeds rein, geht jetzt.
Ich meine, der Drosten-Coronavirus-Update jetzt mit Kollegin, die schreiben jetzt ihre Kapitelmarken in die Shownotes rein. Dass es in die Datei auch geht, haben sie noch nicht mitbekommen. Und manche Podcast-Apps wissen das, dass manche Podcasts das machen und unterstützen das sogar, dass du dann in den Shownotes auf die Zeitmarke klickst und an die Stelle springst.
Das ist natürlich nicht so dumm. Das
ist eine maximale Low-Tech-Lösung, aber geht halt auch zur Not.
Von App-Seite her zumindest nicht dumm und für den Nutzer natürlich hilfreich, ja.
Und das kann natürlich recht hilfreich sein, aber zum Beispiel auch Apple unterstützt das ja grundsätzlich, hat aber keine Dokumentation dazu, wie es eigentlich funktioniert und vergisst es auch in CarPlay zum Beispiel zu exposen, dass Kapitel existieren können. Mhm. Ja, das kann sich dann die App überlegen, ob sie da was drumherum baut, aber das ist nicht wahr.
Ja, also die Abo-Geschichte ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Also Abos teilen ist was Tolles. Also der Apple hat das ja relativ früh auch kapiert und macht, ich meine, Apple Music musst du mehr bezahlen, aber das liegt wahrscheinlich nicht in Apples Hand, die Preisstruktur, die dahinter steht. Aber bei Apples eigenen, bei denen, also ich meine, im Moment halt einfach Arcade und TV Plus, es ist halt einfach nett zu sagen, du abonnierst das und du teilst das halt einfach ganz normal mit der ganzen Familie, ohne irgendwie deinen Account weitergeben zu müssen, ohne Hickhack machen zu müssen, ohne dir irgendwie ganz komische Accounts teilen zu müssen oder irgendwie gleichen Benutzer auch nutzen zu müssen. Ich meine, es gibt ja immer noch, man mag es kaum glauben, es gibt ja immer noch Streaming-Dienste, die dieses Konzept der Accounts ja überhaupt nicht besitzen und das ist ja völlig irre eigentlich. Und da einfach zu sagen, okay, TV Plus, wenn das halt einfach einer abonniert in der Familie oder sei es halt einfach das kostenlose Abo hat, weil ich meine, wird wahrscheinlich meistens im Moment der Fall sein, dann kann es halt einfach, die komplette Familie kann halt einfach drauf zugreifen, solange die Familienfreigabe natürlich eingerichtet ist, natürlich immer die Voraussetzung.
Lebt Apple Arcade eigentlich noch oder ist das schon wieder, also dieses Meme-Bild war sehr lustig, weil also Mutti spielt mit, also die Gamer spielen mit PlayStation und Xbox, Stadia ertrinkt, Apple Arcade ist schon längst ersoffen.
Ich meine, der Punkt ist wahrscheinlich, was an dem Bild falsch ist, ist halt einfach, dass die Gamers und Apple Arcade vielleicht nicht unbedingt die Schnittmenge ist, die da entscheidend ist. Ich würde sehr gern mal Zahlen zu Apple Arcade sehen. Ich glaube, Apples Dienste haben so ein Basis, haben einfach eine Basisabonnentenzahl eingebaut, weil die sind einfach, die sind halt, also du siehst die einfach nonstop, vor allem Apple, also Arcade hat halt die absolute wirklich Pole Position schlechthin. Ja, also wirklich im App Store in der Mitte. Also viel besser kannst du als Dienst nicht platziert sein. Und wenn du kannst sagen, okay, TV Plus hat seine eigene App, weil es halt in der TV-App mit reingequetscht ist. Aber
hat Apple Arcade auf dem Apple TV auch?
Ja.
Seine eigene
App? Ja, stimmt. Am Apple TV sind sie eine eigene App, das ist richtig. Aber Apple TV ist natürlich Nische.
Ja, ja, natürlich. Also,
ja. auf dem iPhone halt und auf dem iPad auch im App Store halt und Mac jetzt von mir aus auch natürlich auch noch dazu. Aber auf dem iPhone im App Store halt in der Mitte zu sein, ist halt schon ein Riesending. Und deshalb denke ich schon. Und ich meine, Spiele sind im App Store ja nun einfach mal was offensichtlich ein Riesengeschäft ist. Und ich vermute schon, dass Arcade eine ganz interessante Menge an Abonnenten hat. Wie lang diese Abonnenten natürlich bleiben, ist nochmal eine andere Geschichte. Also Apple hat ja jetzt auch immer wieder, jetzt auch bei den neuen Geräten machen sie auch wieder, dann kannst du nochmal 3 Monate im Moment ist auch, glaube ich, viele haben nochmal jetzt, wenn du dir ein iPhone gekauft hast, gibt es nochmal 3 Monate kostenlose Testphase und die haben auch, glaube ich, auch Kunden, die schon mal getestet haben, haben sie nochmal angeboten, willst du nicht nochmal einen Monat testen und solche Sachen. Also die üblichen Versuche, Abonnenten halt wieder zurückzuholen, die mal zumindest ausprobiert haben oder vielleicht mal für 1-2 Monate dabei waren und dann storniert haben und gekündigt haben. Also ich wüsste gern die Zahlen. Es ist ja wirklich bis jetzt noch gar nichts rausgefallen. Ich habe selbst jetzt zum ersten Mal seit langem wieder reingeschaut, weil ich auch wieder in diese 3 Monate Kostenlosphase reingerutscht bin. Und ich meine, ich war erstaunt, dass, ich weiß nicht, es ist ja eine unglaubliche Menge an Zeug drin, aber gefühlt, und das war komisch, weil ich meine, ich hab mir jetzt nicht die Zeit genommen, super tief dann durchzuwühlen, aber gefühlt waren viele Sachen drin, die auch zum Start natürlich schon drin waren.
Klar.
Und ich meine, jetzt kamen so 1, 2, 3, kannst du vielleicht so an der Hand, ich meine, Alex, bitte dann korrigier mich, ja, aber ich hatte so das Gefühl, man kann so an einer Hand mehr oder weniger abzählen, die großen neuen Titel, die dazugekommen sind. Und ich meine, da ist also gefühlt war es sehr wenig, was mir entgegengekommen ist, wo ich gedacht hätte, okay, da hat sich jetzt nach einem Jahr jetzt auch nicht so super viel getan. Weiß nicht, deine Einschätzung ist.
Meine Einschätzung ist so ein bisschen, dass die Darstellung so ein bisschen täuscht, ehrlich gesagt. Weil sie stellen einen neuen Titel oben zentral irgendwie in der App vor. Ja, das ist gerade so ein Zombie-Tower-Defense-Spiel, was ganz nett ist. Und dann kommt irgendwie schon Most Popular. Und Most Popular sind die SpongeBob-Spiele, die du schon vor einem Jahr gesehen hast. Ja, also ja. so ein Stopper in der Präsentation.
Ja.
Und dann kommen irgendwie Kategorien, weißt du, Kategorien völlig, völlig überflüssig. Dann kommt Arcade Games for You, da versuchen sie intelligent, dir Sachen vorzuschlagen. Und die Intelligenz scheitert so ein bisschen. Und dann kommt Must-Play-Arcade-Games, auch wieder so ein Klassiker. Und dann kommt New Games. Also erst dann kommt irgendwie New Games.
Ja,
und dann bist
du
schon irgendwie drei Viertel der Seite durch. Und es sind ein paar gute Spiele. Also die Liste hier ist kurz, die sie als New Games nur darstellen. Aber The Passless kam irgendwie kürzlich dazu. Reigns Beyond, das ist ein cooles Karten-Dings vom Spiel. Dieser Warp Drive, das ist so ein Wipeout, so ein Rennspiel. Also durchaus gute Titel. Die haben jetzt nicht irgendwie so die super bekannten Namen, aber das sind solide Spiele, würde ich sagen.
Ja.
Es ist halt nichts irgendwie, wo du die Game-Presse, so die klassische, dazu bringst, irgendwie lange Reviews zu schreiben. Ne? Ich glaube eh, dass das ein Problem ist, so ein bisschen mit den Reviews über Spielen, die in so einem Katalog drin stecken. Zum Beispiel weil du zahlender Kunde dafür bist, ja, dann hast du das Spiel ja umsonst.
Ja,
und ich glaube, dass ich kann auch von mir sprechen und so meiner Vergangenheit in der Videospielpresse, das ist halt dann nicht so interessant, da ein Review zuzuschreiben, weil Leute haben es ja dann eh umsonst und könnten es ausprobieren. So. Und deswegen ist es in der Berichterstattung, geht das so ein bisschen unter, anstelle, wenn du jetzt irgendwie so ein neues Spiel hast, das gehört gut ankommen. Bloodstain kam jetzt irgendwie raus und Moonlighter. Das waren so zwei Premium-Spiele, die in der letzten Woche kamen, ja. Im Laufe der oder in 2 Wochen verteilt. Und die kosten irgendwie, glaube ich, jeweils einen Zehner oder so. Und da habe ich dann auch Reviews, da siehst du halt Reviews zu, weil da Leute müssen sich entscheiden, das Spiel sozusagen, ja, separat zu kaufen. Ich kann es auch schwer einschätzen. Ich würde mich genauso über die Zahlen irgendwann mal freuen. Ich glaube, dass es keine wilde Theorie war, einfach zu sagen, in der Form der Familienfreigabe mit Kindern ist das eine sehr gute Form, weil ich es selbst auch so nutze, ja. Also wenn irgendwie Kinder irgendwie ein neues Spiel wollen, dann gucken wir dort mal rein, weil das ist ja bezahlt.
Ja, ja, klar.
Und dann, das bietet sich schon an, und der Preis ist halt auch mit dem Fünfer im Monat ein anderer als, ja, vielleicht einen Streamingdienst, der halt einen Zehner kostet oder
ja,
sogar 15 Euro kostet.
Ja, und vor allem, wenn du überlegst, im Kontext von Apple, vom Bundle, also im Kontext von Apple One, ist ja praktisch ein Dienst dann mehr oder weniger das sowieso mit dazugepackt. Also ich meine, wenn du jetzt im Moment sagst, TV Plus ist im Moment natürlich kein ernsthafter Dienst, den du vielleicht, für den du Geld bezahlen wollen würdest, aber wenn der eines Tages mal so weit aufgefüllt ist, dass da genug interessantes Zeug zusammengekommen ist, dann bekommst du ja praktisch für Apple Music Plus einen weiteren Dienst und dann bekommst du einfach noch den anderen dazu. Also wenn du dann sagst, okay, ich zahle halt 20 im Monat, um halt Apple Music mit Familienfreigabe zu benutzen und hab dann halt einfach TV Plus und Arcade halt auch sowieso, du hast dann sowieso das Paket halt komplett oder diese, zumindest das Paket aus diesen drei Diensten und das ist, dann ist es praktisch unterm Strich auch egal, weil du bist klar, dann halt einfach, du zahlst jeden Monat und bist in dem Abo, steckst in dem Abo mehr oder weniger drin. Kannst natürlich jederzeit raus, aber es ist natürlich dann auch bequem, das einfach laufen zu lassen.
Wir müssen über eine One-Geschichte, nicht mein One, sondern Apple One sprechen. Es gab wohl Verwirrung jetzt nach dem ersten Monat, was diesen ganz besonderen Umstand anging, dass Leute ein Apple One gebucht haben und dann eine 200 GB Speicherstufe dazu gebucht haben. Das führte ja zu dieser, viele sagen dann, wenn es für sie passt, fantastischen Möglichkeit, 400 GB Speicher zu bekommen, weil du hast 200 GB aus dem Apple One-Paket und 200 GB, die du extra bezahlst. Und du musst nicht gleich auf die 2-Terabyte-Stufe wechseln und sparst dann eventuell so ein bisschen Geld. Und einigen ist wohl diese separate Buchung gekündigt worden nach dem ersten Monat. Oder sie ist zumindest irgendwie weggefallen. Also zumindest sind das, ich hab das nicht und mir sind nur die Berichte zugetragen worden, aber es war mehr als einer. Und Leute waren verwirrt natürlich und haben sich natürlich sehr gefürchtet über diese, hey, dein Speicher wird bald gelöscht. Buch mal was Größeres und so Meldung. Ja. Und es ist halt so ein bisschen, scheinbar ließ sich das dann wieder dazu buchen, diese 200 Gigabyte. Es gab allerdings auch irgendwie Aussagen von Apple Support, dem man da teilweise nicht so wirklich immer trauen kann, der gesagt hat, nee, also muss schon, da darf nicht die gleiche Speichergröße sein, sondern es muss schon die 2-Terabyte-Stufe sein, die man dazu bucht. Also verwirrende Aussagen. Ich habe allerdings zu ein paar Lesern Rücksprache gehalten, die gesagt haben, sie haben es jetzt nochmal gebucht mit den 200 Gigabyte und es hat geklappt.
Ja.
Meine Herangehensweise war jetzt, warten wir nochmal einen Monat und gucken wir mal, wie es nach dem zweiten Monat ist, weil entweder war das so ein typischer Fuck-up, den Apple sich da geleistet hat, oder es ist irgendwie was wirklich Ungeplantes gewesen, was sie nicht unterstützen wollen. Ich weiß nicht, ob du definitive Aussagen dazu hast, aber
ich habe keine definitive Aussage zu dem 400 Gigabyte Paket. Also es gibt ja die definitive Aussage in den USA, dass du 4 Terabyte buchen kannst, weil du halt 2 Terabyte durch das Premium-Bundle bekommst, was bei uns nicht gibt, und plus 2 Terabyte, die du halt als Extra-Paket dazu buchen kannst. Also die Option, mehr zu buchen, als es bis jetzt gab, oder ein Speicherpaket, was es bis jetzt nicht gab, das wird definitiv unterstützt. Diese 400 Gigabyte weiß ich nicht, also ich habe die bei Apple nie irgendwo offiziell erwähnt gesehen. Also ich habe dafür auch keine Bestätigung. Es ist nun mal so, dass wenn du schon diese die meisten Leute, die ja an diesem 400 Gigabyte interessiert sind, sind wahrscheinlich Leute, die schon das 2-Terabyte-Bundle gebucht haben und gemerkt haben, okay, ich brauche es eigentlich nicht. Und dann rutschst du in folgendes Problem. Wenn du das 2-Terabyte-Bundle jetzt hast und dann buchst du Apple One, dann läuft dieses 2-Terabyte-Paket erstmal weiter, bis dein kostenloser Probemonat bei Apple One abläuft. Und wenn dieser, was jetzt passiert ist bei denen, die gleich am Anfang auf Apple One aufgesprungen sind, und wenn dieser kostenlose Probemonat abläuft, dann passiert Folgendes, dann storniert dir Apple One dein Riesenpaket, weil das ist ja größer als das Paket, was du gebucht hast, weil du hast ja zwei, das heißt, die werden einfach wegstorniert. Und dann kommen diese Mails, die halt jetzt kamen zu den Leuten und die gesagt haben, hey, dein 2 Terabyte wird dir halt jetzt aufgelöst, weil ja, das kommt, das heißt, dann und dann funktionierte offensichtlich bei manchen, ich weiß nicht, manche Leute werden vielleicht versucht haben, vorher schon ihre 2 Terabyte dann auf 200 zu reduzieren, und es gibt ja viele ein sehr komplexes Gefüge an Sachen, die du machen konntest in dem Zeitraum schon, und ich glaube, da konntest du, je nachdem, was du gemacht hast, bist du halt da in dieses Problem reingerutscht, dass dann halt nach diesem ersten Monat dann plötzlich kam, hey, wir kündigen jetzt deinen Speicherplatz. Und dann sagte, hey, halt. Und dann, also auch mein Ratschlag wäre an jeden, der diese 400 Gigabyte am Schluss will, ist jetzt dann sich auf diese 200 eben runterstufen zu lassen, die bei Apple One dabei sind, und dann halt nochmal manuell praktisch 200 drauf zu buchen, nachdem halt der 2 Terabyte Plan gekündigt wurde. Man kann auch versuchen, den natürlich selbst vorher zu kündigen und dann auf die 200 halt down zu graden. Aber ob das gut geht, dann so, es kann auch sein, dass du, wenn du schon das Downgrade durchgeführt hast, dass dir auch die 200 Gigabyte gekündigt werden, weil die sind ja genauso groß wie die 200 Gigabyte im Apple One Bundle. Und die Annahme von Apple ist dann, hey, du willst einfach nur diese 200 Gigabyte, und die sind ja im Bundle mit drin. Du brauchst dafür nicht mehr zu bezahlen. Aber wenn du eben 400 willst, dann musst du die halt nochmal buchen, und du musst die halt praktisch, wenn du so willst, nachträglich buchen. Also du musst Apple One schon haben und nach der Probezeit von Apple One sein und dann sagen, hey, ich will aber 200 Gigabyte mehr, weil ich will halt einfach 400. Und deshalb, glaube ich, ist es im Moment schiefgelaufen bei vielen, die eben die entweder 200 Gigabyte hatten oder halt 2 Terabyte gebucht hatten, und die wurden dann halt runtergestuft bzw. rausgeworfen und gesagt, hey, du kriegst ja jetzt deine 200.
Das heißt, also wenn der Probemonat um ist, dann...
Genau, wenn der Probemonat um ist, dann fängt es an, verworren zu werden, und das heißt dann einfach, sich nicht zu erschrecken über diese Kündigung, sondern einfach dann manuell nochmal 200 Gigabyte dazu zu buchen zu dem
Apple One. Und dann sehen in einem Monat, ob es geklappt hat.
Und dann hoffen wir alle, dass das in einem Monat einfach so akzeptiert wurde und man dann 400 Gigabyte hat und damit. Weil das ist tatsächlich ein spannendes, diese Variante ist, glaube ich, eine Variante, die für Leute, die halt eben eine Reihe von Diensten benutzen wollen, plus halt den iCloud-Speicherplatz in genau der Form brauchen. Und ich falle eigentlich auch da rein. Ich müsste auch mir mal überlegen, ob ich von den 2 Terabyte auf diese 400 Gigabyte runtergehe. Ist lustig, dass dieser Übergang so ein interessanter ist. 200 Gigabyte ist genau zu wenig und 2 Terabyte ist halt dann schon richtig viel.
Aber du weißt, wenn er so interessant ist, dann sagt Apple auch, die Option, vielleicht nehmen wir die raus.
Wisst ihr, welcher Wolkendienst ein sehr angenehmes Storage-Modell fährt, ist nämlich Slack. Ja? Slack hatte so einen Gratis-Account und da kannst du...
Wolltest Salesforce sagen, oder?
Nein, Slack wollte ich sagen, weil mit Salesforce hat es dann ein Ende. Weil bei Slack kannst du alles gratis nutzen, kannst da Dateien reinschmeißen und GIFs und irgendwelche Sachen, und er sagt ab und zu mal, hey, dein Account wäre jetzt voll, das wäre voll cool, wenn du vielleicht auch zahlen würdest, dann sagst du, ist mir egal, und dann funktioniert es einfach weiter. Und er schmeißt einfach die alten Files nicht mal weg, sondern die hebt er schon auf, falls du irgendwann zahlen solltest, dann sind die wieder da. Und ab und zu gibt er mir so irgendwie, hey, willst du nicht irgendwie gratis Punkte für einen Monat testen, dann kann ich meine ganzen alten Files nochmal rausladen und dann ist wieder gut. Und das hat jetzt ein Ende, weil Salesforce hat sich Slack geklickt.
Und Salesforce ist einfach Salesforce ist einfach lustig.
Ich fand den lustigsten Tweet diese Woche irgendwie, was macht eigentlich Salesforce? Das ist der perfekte, weil alle so die Business-Leute und so guter, fantastischer Deal und so weiter und normale Leute fragen sich, was Salesforce
macht. Verdammte Wolke, die ankommt und irgendwie so andere interessante Dienste schluckt. Das war zum Business.
Basti, du bist doch Profi bei sowas. Also Mario, dieses Mario-Kostüm mit dem Waschbäranzug. Was tut das?
Ich dachte, du wirst Basti zu Profi zu Salesforce.
Also das Tanuki, zwei Dinge tut es auf jeden Fall. Es bringt Peter auf die Palme, weil du kannst ja nicht, also Peter, nicht den irgendein Typ, der Peter heißt, sondern PETA, weil die das gar nicht toll finden, dass virtuell, ne? Und ich weiß es nicht mehr, was das Tanuki-Kostüm macht.
Er kann so ein bisschen fliegen.
Aber
wieso hat der Salesforce das Maskottchen auch diesen Anzug an? Das verstehe ich nicht. Das ist überall.
Basti, du kannst uns doch erklären, was Salesforce macht, oder?
Du bist doch Business Casper.
Das ist ein CRM halt, ne? Ein Customer Relationship Management System. Da kannst du deine Customer Relationships managen damit.
Und warum braucht denn jetzt Salesforce Slack?
Ich weiß nicht, vielleicht schicken die internen E-Mails. Man weiß es nicht. Also ich habe schon verstanden, dass die Firma gekauft haben. Nicht, dass sie jetzt hier den ältesten Witz der Welt aufgewärmt haben. Mir ist es tatsächlich ein bisschen unklar.
Also wieso hat Salesforce Quip gekauft?
Ja, Quip ist nochmal eine eigene Nummer. Nee, Basti, Entschuldigung, ich wollte dir das Wort gar nicht nehmen.
Das Problem ist, ich kann da nicht so richtig viel zu sagen, weil es macht in meinem Kopf auch noch nicht so richtig viel Sinn. Also es macht natürlich insofern Sinn, als wenn du jetzt als Salesforce sagst, wir haben ein bisschen Geld übrig und wir würden gerne eine Bude kaufen. Slack scheint nicht die dümmste Bude generell zu sein, die einen SaaS machen, was man kaufen könnte. Ne? Die scheinen schon auf soliden Beinen zu stehen. Firmen benutzen Slack. Firmen benutzen auch Salesforce, ne? Hier Synergieeffekte und Hashtag und Business einsetzen.
Das trifft es ehrlich gesagt ganz gut, glaube ich.
Und genau, aber ich glaube, da endet halt auch die Geschichte, weswegen man jetzt sagen kann, und also vielleicht übersehen wir was krass Deepes, aber.
Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber bei Quip, das ist ja so Google Docs für Arme irgendwie, haben sie gekauft und haben dann nichts gemacht. Ja, aber ist okay. Also genauso buggy wie vorher, funktioniert so mittel, ist langweilig. Sie haben neulich irgendwie ein Produkt eingestellt, was ich noch nie gesehen hatte dort drin. Irgendwie Graphen in Spreadsheets oder irgendwas. Völlig egal.
Nichts machen ist immer gut.
Wenn sie bei Slack nichts machen, wäre ja auch irgendwie okay. Weil ja. Slack steht ja auch kurz vor der Klippe, über die Dropbox schon gesprungen ist. So, wir wollen alles sein.
Ja, nee, also Slack hatte durchaus das Problem, dass es super kostenintensiv ist, das ganze Zeug irgendwie zu betreiben, und du brauchst so eine Armada von Leuten, die das einfach verkauft und Klinken putzt und irgendwie Firmen da drauf bringt. Und das hat Microsoft halt perfektioniert über die letzten Jahre. Und man hat ja gesehen, einer der Gründe war natürlich irgendwie, oder die Entwicklung dieses Jahr, die eigentlich perfekt für Slack wäre oder hätte sein sollen, ist halt, dass Slack so gleichbleibend ein normales Jahr hatte und Microsoft Teams halt so völlig abgehoben ist. Und Slack hat natürlich irgendwie so die Power gefehlt, halt irgendwie an Kapital und an ja halt irgendwie Großes, der dahinter steht. Und sie haben halt das jetzt mit Salesforce. Ich finde es halt so ein bisschen, also warum ich es halt so, die erste Reaktion von mir war halt so ein bisschen so schade oder verdammt, habe ich, glaube ich, gesagt. Weil ich halt weiß, dass es halt jetzt in so einer Business-Hand ist, wo es als sehr konservativ angegangen wird und dass du halt irgendwie jetzt nicht erwarten kannst, dass die irgendwie neue, hippe Features sofort implementieren und ausprobieren. Und wenn du alleine bist als Unternehmen, dann bist du halt auch gezwungen, dich irgendwie sofort anzupassen und sofort irgendwas auszuprobieren, was Neues, was Leute irgendwie ausprobieren und wo sie Lust drauf haben und so. Und das ist halt jetzt, wenn du so einen großen Papa hinter dir hast, ist das halt so ein bisschen... könnte das halt verloren gehen. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es verloren geht. Ich habe keine Sorge um Slack. Ich glaube, das bleibt einfach so erhalten. Aber ich glaube so, dass die Dynamik so ein bisschen flöten geht. Sie haben halt sehr gute Leute. Ich meine, der Butterfield zum Beispiel, der das irgendwie macht, der hat ja vorher eine Vergangenheit mit Flickr. Einer der Mitgründer von Flickr war das. Sie haben mit dem ehemaligen Quip-CEO haben sie auch einen sehr guten Mann da im Team. Also Salesforce an sich ist prinzipiell so gut aufgestellt. Es ist halt so eine völlig unspannende Firma, so für unser eins, würde ich sagen. Aber ich glaube, Slack geht nirgendwo hin. Ich könnte mir sogar obendrein vorstellen, dass das kostenlose Angebot von Slack noch besser wird, weil die jetzt nicht irgendwie morgen Geld verdienen müssen. Und Slack stand halt immer vor der Frage irgendwie, wie verdienen wir morgen Geld? Und ja, das ist die Sache, die sie jetzt abgenommen bekommen. Auf der anderen Seite geht ihnen natürlich auch so vielleicht ein bisschen der Druck flöten, irgendwie sofort morgen Feature XY zu implementieren.
Vielleicht fliegt ja Giphy raus, weil es zu fun ist.
Das könnte sein.
Vielleicht.
Also vielleicht ändert sich aber auch nichts und es wird auch nicht weniger hip, weil du kannst natürlich also wenn eine Firma, die eine Acquisition macht, die muss ja tatsächlich keinen Einfluss auf die akquirierte Firma nehmen.
Klar.
Weil wenn du halt sagst, diese, also vielleicht ist der Arbeitgeber von einem von uns hier im letzten Jahr akquiriert worden und es hat sich genau nichts geändert, weil die Firma, die akquiriert hat, festgestellt hat, das funktioniert so sehr gut und wir lassen die mal machen. Und du kannst ja auch eine Firma akquirieren, weil du sagst, das passt in unser Portfolio, das erweitert das Portfolio der Firma, das erweitert dieses Portfolio. Und am Schluss fällt da Kohle raus und die legen wir uns aufs Konto. Und dann ist das ja auch für die Parent Company. Wie heißt das? Mutterfirma. Auch eine gute Idee. Und man kann einfach sagen, wir halten da einfach die Füße still und die Finger raus, weil offensichtlich, du kannst ja eine Firma kaufen, weil du sagst, offensichtlich funktioniert diese Firma gut, das Produkt gut. Und wir kaufen die Firma deswegen, weil wir glauben, die passt gut zu uns und weil wir sehen, dass das funktioniert. Es kann natürlich auch voll in die Hose gehen und Salesforce macht da Dinge mit. Time will tell.
Schauen wir mal.
Ganz wichtig.
Ich mag immer noch Slack. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also definitiv.
Nur mal so als Temperaturmessung irgendwie. Also es ist ja so ein bisschen, was sind die Alternativen, nicht wahr?
Und, naja, IRC halt. Aber
ich bin laut gelacht. Und wenn jetzt Discord gesagt hat, hätte ich noch lauter gelacht.
Ja, nee, also wir haben ja vor Slack diverse Sachen so für uns Firma ausprobiert, wo man so ein bisschen Chat reinschreiben kann. Und es gibt ja nichts Gescheites. Also es gibt schon Discord, aber es ist halt furchtbar. Es gibt schon IRC, ja. Aber das geht ja mobil nicht. Ja? Also das ganze Zeug ist ja furchtbar. Du bist irgendwie darauf angewiesen, dass es bei einer Firma ist, die mehr oder weniger Textchat in Ruhe lässt. Und das machen sie ja mehr oder weniger. Und du kannst Integrationen reinschmeißen. Ich meine, so viele Alternativen gibt's nicht, die so großen Gruppen, Firmen-Chat machen. Und ich weiß nicht, ob ihr in der Firma so dieses ganze Integration mit Docs und Shit verwendet und Termine und sowas, das geht ja da alles recht.
Ganz also ein Teil davon benutzen wir, ein Teil davon macht in unserem Umfeld keinen Sinn, aber ja, das funktioniert halt sehr, sehr gut und du kannst halt inzwischen echt viel geilen Scheiß da drin bauen und da bauen sie halt links und rechts Zeug dran, irgendwie Workflows, wo du mehr oder weniger Formulare erstellen kannst, die dann nach bestimmten Regeln Dinge in bestimmte Channel pumpen und das ist schon echt sehr, sehr, sehr lässig und du hast halt irgendwie Webhooks, die du ansprechen kannst und wenn dir das halt zu, oh, das ist eine böse Firma und weiß ich nicht was, dann nimmst du halt Matrix und Matrix ist halt mehr oder weniger Slack, aber halt Open Source und du kannst im Zweifel noch viel mehr tun, musst es aber halt dann auch, gibt's halt alles irgendwie, ist alles geil, aber wenn du halt sagen willst, das so ist es halt bei uns zum Beispiel, behaupte ich jetzt einfach, du willst ein bestimmtes Feature-Set und du willst nicht alles selbst erfinden und selbst halten müssen, weil du möchtest, im Zweifel bezahlst du lieber für einen Service, als dass du jemanden bezahlst, der sich um den Service kümmert. Und ne, das ist halt eine valide Herangehensweise und ich sehe gerade nicht, dass wir jetzt morgen irgendwie in der Arbeit sagen würden, nee, wir benutzen das nicht mehr, weil IRC ist jetzt der geile Scheiß.
Ja. Nee. Die Geschichte der Butterfield, die Geschichte ist halt einfach eine schöne, der ist ja so ein bisschen traurige Geschichte, weil der, ich glaube, der versucht einfach seit vielen, vielen, vielen Jahren, versucht er irgendwie so eine Gaming-Company auf die Beine zu stellen, ja, so ein Spiel zu entwickeln. Und dann hat er gesagt, wir müssen ein Spiel machen, dann hack, 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 hack. Und dann so, hey, Fotodienst wäre eigentlich ganz gut. Und dann so, okay, Flickr, so tut, 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 tut. Und dann so super Erfolg gehabt. Dann kommt einfach so Yahoo, so Bombenübernahme. Und dann so, na, okay, dann gehe ich mal lieber weg und so. Lieber Gaming Company, so, Slack, so, super, guck mal, Slack, Business machen und so, oh, Business, und dann so, kommt so Salesforce an, hier 30 Milliarden, so, ja, okay, und dann, was macht der denn jetzt? Mit der Gaming Company, und dann kommt das, wer kommt denn dann als nächstes an, schmeißt da wieder irgendwelche Milliarden drauf? Das ist eine sehr traurige Geschichte.
Ja? Ich weiß nicht, ob ich so traurig wäre, ehrlich gesagt, ich meine, mittlerweile wäre in der Lage, ein paar Gaming Companies zu kaufen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob er dem wirklich noch nachtrauert. Ich weiß nicht, wie die Geschichte wirklich weitergegangen ist. Ob er das wirklich als Projekt noch angehen will. Ich glaube, Slack ist dann natürlich schon eine ganz eigene Kiste gewesen. Aber es ist halt lustig, dass Flickr, das kann man sich, ich meine, Flickr spielt ja jetzt natürlich heute leider so wenig, eine so kleine oder gar keine Rolle mehr, was sehr schade ist, weil ich meine, Flickr nun damals wirklich sehr, sehr grandios war und ich meine, Yahoo das mehr oder weniger zerstört hat, wenn man so will.
Ja, das haben sie aber selber ganz gut einfach hinbekommen, Yahoo.
Yahoo hat es hinbekommen, ja, genau.
Ja, ja. Und das ist halt, ja, ja, eben, also Yahoo hat, glaube ich, sehr aktiv an der Zerstörung von Flickr, also ich meine, da haben schon noch mehr Faktoren reingespielt, aber Flickr hat natürlich einfach viel Zeug verpennt und Flickr hätte halt einfach, hätte schon Instagram einfach sein können, ja, kann man sagen.
Ich habe das gehört, dass dieses Mobile-Ding ganz gut läuft, so.
Hm. Weil, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, warum hat diese Figur diesen Pelz an, habe ich versucht, parallel Recherchen zu machen. Und ich weiß nicht, ob du das auf deinem Präsentationsrechner nochmal gucken kannst. Wenn du mal nach Tanuki googelst, dann findest du einen Artikel der Uni Wien. Und ich denke, der ist sehr, sehr sehenswert. Also ich habe als einer der ersten deutschen Treffer war Tanuki-Morphologie. Genau. Und der ist relativ spannend, weil, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man die Kintama. Und vielleicht wollen sie damit einfach zeigen, dass sie das als Kintama sind. Die besonders magische Kraft von der Tanuki kommt durch ihre besonders großen Hoden. Vielleicht wollte Salesforce einfach sagen, dass sie so krass dicke Eier hatten, dass sie sich getraut haben, Slack zu kaufen. Wer weiß es genau, aber dieses Comicbild mit diesen Tanuki, die Menschen angreifen, sogar mit ihren Hoden, die ist dann mir einfach tief beeindruckend.
Was sagt das jetzt wiederum über Mario aus?
Furchtbar, furchtbar, die Business-Hoden. Ach Gott. Sorry, ich habe deine Überleitung ruiniert.
Ich weiß nicht, ob ich eine hatte, aber
du hast gesagt, dieses Mobilding, das wird sich durchsetzen.
Ja, ja, richtig, genau. Nö, das ist natürlich ein bisschen tragisch, wenn man jetzt zurückblickt, welche Firmen da das komplett verpennt haben. Und halt auch Microsoft, Nokia und so weiter. Das sind alles alte Geschichten, aber jetzt auch mit ein bisschen Abstand zu sehen, dass das hätte schon noch, da wäre noch schon Platz gewesen für die älteren Internetfirmen, wenn sie halt das gewagt hätten, irgendwie da einzusteigen. Und auch aus, ich meine, aus solchen Diensten, die im klassischen Internet, so IRC irgendwie da waren, halt da eine neue Hülle drüber zu stülpen, das als Firma zu verkaufen, 30 Milliarden, zack. Ne? Also an sich ist es nicht sehr viel mehr, aber es hat halt bis zu Slack niemand richtig gemacht.
Ja, ja.
Ja, also ich meine, es ist interessant, dass es, weil es stimmt natürlich, dass die Einzelelemente von Slack, wenn du so willst, relativ banal sind auf einer gewissen Ebene. Also nicht natürlich der ganze Dienst und das, was alles dahinter steckt, aber die Basisidee ist ja nicht so weltbewegend. Also gerade aus dem Kontext von ähnlichen Sachen, die vorher halt auch da gewesen sind. Aber all diese, ich meine, das so eine Rekombination von Sachen neu zusammenzuwürfeln zu einer neuen Geschichte und kann dann ja schon auch, das ist ja auch bei Discord was Spannendes, auch Sachen, auch Elemente von Discord sind ja eigentlich Sachen, die alle schon da gewesen sind und dann ist es, am Schluss ist es dann natürlich unter Umständen auch einfach die Umsetzung oder auf welchen Geräten du halt wann präsent bist und in welcher Form und wie gut das Ganze funktioniert und Slack kam einfach, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt, sind da eingestiegen und vor allem zu so einem Zeitpunkt, wo Leute halt auch, also ich meine, diese ursprüngliche Idee, so Slack löst E-Mail ab, was so nicht wirklich passiert ist, glaube ich, kann man sagen. Also Slack hat vielleicht einige E-Mails abgelöst und hat sicher seine Berechtigung als Alternative zu vielen E-Mails und ich wäre froh, wenn manche E-Mails in Slack-Form stattfinden würden, statt immer noch als E-Mails geschickt zu werden. Aber ich glaube, man kann klar sagen, dass bis zum Jahr 2020 niemand geschafft hat, E-Mail abzulösen, außer Timo persönlich. Also insofern ist halt Slack, ist es halt dann wieder ein weiterer Kanal, was halt eine eigene Problematik ist, vor allem natürlich in einem Firmenkontext. Ich meine, wir benutzen es ja mehr zum Spaß, kann man sagen, aber für eine Firmenkommunikation können ja zusätzliche Kanäle, schaffen ja oft zusätzliche Probleme, statt Probleme zu lösen. Also ja, das ist ja eine Schwierigkeit, dass natürlich das, um es halt in irgendeiner Form wirklich effektiv zu nutzen, ja auch ein Berg Arbeit dann damit verbunden ist, aber ja, also ich bin auf jeden Fall auch neugierig, was Salesforce jetzt anstellt, weil bei Quip haben sie ja wirklich relativ die Finger von gelassen oder gefühlt die Finger sehr stark von gelassen. Aber auf der anderen Seite ist auch nicht viel passiert mit Quip. Also wenn du sagst, okay, die lassen halt auch die Finger von Slack, aber wenn die Frage ist halt, geht's halt auch nach vorne weiter? Geht's nicht nur, also kommt nicht nur eine Seitwärtsbewegung, sondern ja, versuchen sie halt mit Slack auch mehr zu machen, als jetzt Slack im Moment halt kann oder macht. Bin sehr gespannt.
Was mich an Slack fasziniert, ist, wie sie es einfach mit diesen separaten Accounts in die komplette Verwirrung von manchen Leuten einfach führt. Dass du halt für einzelne Accounts halt separate Konten brauchst. Also wenn du in mehreren Slack bist, hast du halt separate Konten, was für Leute einfach verwirrend ist. Also ja. Und dann hast du noch den Umstand, dass sie halt mit Magic Links und so weiter arbeiten und dir E-Mails schicken wollen für den Login und du weißt nicht, welche E-Mail-Adresse zu welchem Account gehört. Das ist halt schon maximal.
Aber das ist ja das Problem, wie du es dann gehalten hast. Weil wenn du dieselbe E-Mail-Adresse für alle deine Accounts nimmst, hast du kein Problem, weil dann kriegst du den Magic Link.
Ja.
Nee, seriously. Ja. Also ja. Ich habe eine E-Mail-Adresse für alle Slacks bis auf meinen Firmen-Slack. Das heißt, ich kriege ein neues Telefon, ich logge mich in Slack ein, gebe meine E-Mail-Adresse ein, bekomme diesen magischen Link, klicke drauf und habe dann da von Bits und so über iPhone-Blog, über Clean Electric und so weiter und so fort alle Dinge und ich kann auswählen, welche ich haben will. Sag zack und die sind alle in meiner Slack-App auf dem Smartphone. Und das ist fantastisch.
Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo, das hätte eine GitHub-Issue sein sollen, aber die haben es halt nur einen Slack gehabt. Jetzt habe ich halt an meinem Slack-Account irgendwie so ein von irgendwem den Account dran kleben.
und ich habe irgendwie den Fehler oder ich das Problem so, dass ich mit diesem magischen Link ungern arbeite und dachte so, was Solides mit Kennwort und mit E-Mail-Adresse, weißt du, das ist was. Und dann hast du völlige Verwirrung in OnePassword, wo du halt irgendwie 13 Slack-Accounts hast.
Ja.
Wenn du die nicht irgendwie ordnest und so weiter, stehe ich jedes Mal vor der Frage. Ich weiß, das ist eine organisatorische Sache, aber auch so das häufigste Problem ist wirklich auch so, wenn du den Slack-E-Mail-Adresse vergisst, zum Beispiel irgendwie, wie du auf den Account kommst und so weiter, ist es teilweise ein bisschen verwirrend.
Ja.
Discord macht es ja anders. Discord hat die Herangehensweise, dass du einen Account hast, wo du dann in mehreren Discords sein kannst.
Discord ist auch nicht zu verstehen, wenn man das nicht mitbekommen hat, wie die gewachsen sind. Also weil sie Kanäle und Kanäle und Kanäle von Kanälen mit und Audio und
kommst zwar leicht rein, aber dann Verwirrung.
Ja. Nun gut. Bits und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website bauen möchtet, geht auf de.jimdo.com/bits und so. Schaut euch mal an, was sie für euch haben. Einen normalen Website-Baukasten, die Web-Visitenkarte, den Chatbot, der alles für euch ausfüllt. Ihr müsst nur noch klicken, wie euer Dings heißt und der findet das im Web. Der trägt die Adresse ein und gibt euch zum Beispiel auch E-Mail-Service und gibt euch einen Shop, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr auch Stripe dann dran kleben gegen extra Gebühr oder ihr könnt PayPal nehmen und dort die Artikel direkt rechtssicher nach deutschem Recht verkaufen, weil made in Germany. Die haben sogar so einen Rechtstexteberater mit drin, den man dazu klicken kann, wenn man immer auf dem neuesten Stand sein möchte, was so in den Impressumsgeschichten und sowas drinstehen muss.
Genau, das kann man als Third Party ja auch irgendwie schon dazu kaufen von irgendjemand anders, aber wenn du es natürlich gleich integriert hast in deinen ganzen Spaß, ist es schon ganz gut, weil da ändern sich halt ab und zu Dinge und das hilft schon, wenn dich da jemand berät, der das halt weiß, was er da tut.
Domains könnt ihr dort bekommen oder eure eigenen Domains, die ihr schon habt, mitbringen. Mit dem Code Bits und so gibt es 20% Rabatt auf den ersten Kauf. de.jimdo.com/bits und so für alle Dinge, die ihr von einem Website-Baukasten gerne haben möchtet. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, ich habe in der Pre-Show erzählt, dass ich spontan einen Brief verschicken musste. Ich habe natürlich die normale Briefmarken so zum Aufkleben. Ich kann die auch selber drucken, wenn es sein muss. Aber ich hab zum Beispiel die Sesamstraßen-Aufkleber, Briefmarken mit Ernie und Bert sehr gut.
Ja, hervorragend.
Aber in dem falschen Wert für einen großen Brief, für einen Großbrief. Und der hat sich auch gerade im Preis geändert. Das ist jetzt 1,55. Und ich hatte ja gesehen, vor einer Weile ist so ein Tweet durch die Gegend gegangen. Hey, voll krass, du kannst eine SMS an Porto schicken und dann kriegst du einen Porto-Code zurück und es kostet nur das Vierfache. Mind blown.
Ja.
Und jetzt hat es die Post mal ein bisschen umgestrickt, hat es in eine neue Version der Post-App reingegossen und das heißt jetzt, wie heißt das denn eigentlich? Mobile Briefmarke heißt das jetzt, das heißt nicht
Hashtag
mehr.
Porto.
Hashtag Porto, genau. Du nimmst die DHL und Post-App, musst dich dort nicht einloggen, du gibst einfach ein PayPal-Login. Die haben auch so einen voll krassen Berater, der dich so fragt, ey, wie viel groß ist dein Brief? Und dann sagst du, sehr groß. Und wie schwer ist dein Brief? Und dann sagt er, 1,55 bitte. Dann zahlst du 1,55 bei PayPal und dann spuckt dir dieses mobile Briefmarkending einen Hashtag Porto-Code aus. Dann schreibst du Hash Porto auf deinen Brief und dann noch einen achtstelligen alphanumerischen Code und dann wirfst du das ein und dann kommt das vielleicht an. Oder auch nicht. Also wie immer.
Das ist aber so gut. Ich habe das die Woche auch schon zweimal gemacht. Und das ist einfach so fantastisch, weil ich hab so Etiketten zum selber bekleben auf A4-Blättern und habe da immer drauf gedruckt und das waren die falschen Größen. Etiketten, das ist immer schrecklich gewesen. Und das ist so viel besser. Ich kann das sehr empfehlen.
Aber ist schon lustig, dass man sich dann einfach einen Stift greifen muss und mit seiner Hand Zeichen mit einem Stift auf Papier malen muss. Das ist schon relativ irre.
Wir haben das hier auch und ich traue der ganzen Geschichte nicht. Also es fühlt sich einfach echt falsch an. Aber nee, es funktioniert.
Und du sollst das bitte schön gefälligst maschinenlesbar schreiben.
Ja, also 50% der Briefe, die ich verschickt habe, bin ich gespannt, ob die ankommen. Weil die sind, glaube ich, nicht, die, da habe ich echt eine Sauklaue wie Schwein da drauf gelegt. Und ja, könnte echt spannend werden. SMS-Porto habe ich schon oft benutzt. Ziemlich witzig war es da dann immer, die in so einem Postshop die Leute davon zu überzeugen, dass der Brief, den du ihnen gerade gegeben hast, dass der bereits frankiert ist, weil sie das halt nicht kannten. aber vielleicht ist das ja jetzt, ist es mir dringender, dass
die Diskussion das
kommt. Ja, ist furchtbar.
Mit dem SMS-Porto. Das hat ja genauso funktioniert, oder?
Das genau, Prinzip, das war halt
also
viel
außer,
teurer.
Dass du, ja, es war viel teurer, aber du hattest am Schluss auch einfach einen Code und hast,
genau, da hast du
auch Hashtag Porto drauf.
Nee, da hattest du einfach so drei Zeilen Code, den du draufgeschrieben hast.
Und es ist ja auch albern, dann mit anzukommen und sagen, hey, habe ich frankiert, ich habe hier doch was draufgeschrieben. So,
ja,
ist genau. Schon richtig.
Ja,
und, ja.
Aber so ist es. Der einzige große Nachteil im Ding ist, die Android-App weiß davon noch nichts. Und die Post so, ja, das kommt demnächst, hat sie vor 6 Tagen gesagt, kommt demnächst. Mhm. Ich bin jetzt gerade deswegen allein sehr froh, dass hier dieses iPhone 6S rumliegt, weil damit klicke ich mir halt jetzt Porto, wenn es sein muss, aber das ist schon echt ein bisschen albern. Und es gibt ja auch keinen Weg übers Web zum Beispiel. Wenn du aufs Web gehst, hast du weiterhin nur drucken.
Ja, okay.
Ja, das ist auch höchste Zeit, dass da irgendwas geht, weil dieser Internetmarke genannte Shop, der da mal auf der Webseite existiert, der mit der Portokasse und so, der ist schon auch, naja, also es geht so, aber toll ist es nicht. Und
die Portokasse ist ja aber auch auf dem Weg nach draußen.
Nee, Portokasse ist das Beste. Immer 10 Euro aufladen.
Nein, Sie haben gerade eine Mail geschickt, Portokasse gibt's nicht mehr so lange.
No.
Ja. Guckst du mal in die Pressemitteilung zu diesem Quatsch da.
Was ist eine Portokasse? Also ich kenne eine persönliche Portokasse, aber...
Das gleiche nur im Web.
Okay. Und dann hinterlegst du Geld oder was?
Ja, damit sie halt nicht immer für alle 5 Cent eine Abbuchung machen, sondern nur alle 10 Euro.
Ah, okay.
Und dann kommt, einen Tag später kommt so eine Sammelrechnung per PDF und das ist ein Riesenträumchen jedes Mal, weil dann hast du eine Abbuchung auf dem Konto von 10 Euro und eine Rechnung über 50 Cent.
Okay. Das ist super.
Das heißt, du hast eine Briefmarke gekauft, du hast 2 Buchungen, die nicht zusammenpassen, kriegst dann noch 3 E-Mails von der Buchhaltung.
Die Steuer liebt das.
Und willst dann einfach
was
anderes machen, außer einen Brief verschicken.
Ja.
Aber das muss ja manchmal sein. Und gerne mehr davon und mehr weniger irgendwelche Sachen. Das scheint okay zu sein. Und der Preis ist gleich. Manche Leute beschweren sich, weil halt nur Zahlung über PayPal geht, aber so ist es dann halt. Ja, das wäre der Pick, wenn ihr einen Brief verschicken möchtet, vielleicht eine Postkarte ordentlich schreiben, sonst wahrscheinlich Theater, wenn es zurückkommt und das war ein X, es soll ein U sein und so weiter.
Ja.
Ja. Gut.
Handschrift, sehr komisch.
Handschrift, man kann es auch drucken. Also man kann natürlich auch ein Etikett mit diesem Code drucken und dann drauf.
Das wäre einfach der Hit.
Ja, das wäre sehr albern, aber wo könnte man machen?
Ja. Gut. Leo, was hast du denn?
Ich habe ein kleines Tool für Macs und zwar spezifisch für ARM-Macs, weil ansonsten ergibt das, glaube ich, wenig Sinn. Ich weiß nicht, was du damit auf Intel-Macs machen würdest. Dieses Tool wohnt in der Menüleiste und zeigt dir einfach an mit seinem Icon, ob das Programm, das du gerade benutzt, schon für den M1, für den ARM-Mac angepasst wurde, für die ARM-Architektur angepasst wurde, oder ob es halt noch eine App ist, die für Intel-Mac entwickelt wurde. Das hat keinen so furchtbar tieferen Sinn, außer ein bisschen zu sehen, wie weit die Software schon angepasst wurde. Manchmal ist es, ich finde es manchmal ganz interessant, manchmal ist es auch sehr verblüffend, weil man denkt, fühlt sich so an, als wäre sie jetzt eigentlich schon für die ARM-Macs ausgelegt, ist aber dann immer noch einfach eine Intel-App. Und das ist kein so tiefgreifendes Ding. Wahrscheinlich hat man für diese Menüleisten-App auch nicht allzu lange Bedarf. Aber jetzt so in dieser Übergangszeit finde ich es ganz nett, so aus dem Augenwinkel mal im Blick zu haben, ob die, ja, das Programm, was man gerade als Programm im Vordergrund hat, ob das schon angepasst wurde. Und es zeigt eben, das Icon verändert sich einfach. Ein kleines Chip-Icon mit einem Pünktchen in der Mitte, wenn du da eine App benutzt, die schon auf ARM nativ lauffähig ist und ohne Pünktchen, wenn es noch eine klassische Intel-Mac-App ist. Also das für die Leute, die jetzt schon einen M1 Mac bei sich zu Hause stehen haben, das heißt Silicon Info gibt es kostenlos im Mac App Store. Silicon Info, ich muss mal kurz die Mac App Store Seite öffnen. Weiß nicht, ob das noch irgendeine andere Funktion hat, die ich noch nicht entdeckt habe. Irgendwas Verstecktes. Nee, ich glaube, es hat wirklich nur diese eine spezifische Funktion. Und man kann auch noch mal draufklicken, wenn man sich nicht mehr merken kann, was das Icon-Symbol bedeutet. Und dann zeigt er dir halt noch mal den App-Namen an und ob die App halt angepasst wurde oder nicht. Also das ist die ganze Funktionalität. Wie gesagt, kostet nichts. Insofern ist es einfach ein nettes, kleines Tool für jemanden, der da den Überblick eigentlich einfach haben will, ohne jetzt irgendwo anders nachzuschauen. Kannst ja an verschiedenen Stellen im System nachschauen, ob halt die Apps angepasst sind oder nicht. Aber ich find's bei so einem Übergang, in dem wir jetzt sind, finde ich es ganz interessant. Und auch wenn wir, da haben wir jetzt ja auch in den letzten Seriensendungen schon oft genug drüber gesprochen, auch wenn man oft bei vielen Intel-Apps gar nicht mehr merkt, dass die noch Intel-Apps sind und dass es eigentlich wurscht ist, ob die angepasst ist oder nicht. Bei manchen merkt man natürlich schon. Also es ist halt nett, das einfach in der Menüleiste sehen zu können.
Gut, linke ich in den Shownotes von der 714, Alex.
Ich habe eine kleine Foto-App, die hier schon oft Erwähnung fand, und die nennt sich Haylight. Und ich finde, wir haben sie noch nicht ausreichend genug gepickt, weil ich glaube, wir haben die noch gar nicht so richtig vorgestellt. Haylight.cam. Ich habe mich in dieser Woche mit meinem One-Video damit beschäftigt, so intensiv. Und dachte, ich muss das hier nochmal unterstreichen, weil es ist einfach eine schöne Drittkamera-App, die man sich fürs iPhone kaufen kann. Also die
vielleicht die beste, so?
Es ist schon die beste mittlerweile. Es ist, ich kann verstehen, wenn man auf die Standard-Kamera-App geht, aber Haylight hat sich so als die Drittkamera-App hervorgetan. Also es gab vor 3 Jahren, als sie, glaube ich, gestartet sind, noch ein paar andere Kandidaten. Manual beispielsweise ist mir in Erinnerung geblieben, aber wenn es nur um Fotos geht und Haylight macht nur Fotos, dann ist Haylight wirklich ganz herausragend, weil die halt auch schnell dabei sind und die haben jetzt gerade Mark II, also ihre zweite, relativ großen Versionssprung vorgestellt und die ist schon echt nett. Also du kannst RAW-Fotos knipsen und du kannst manuell den Fokus einstellen, du kannst die White Balance so ein bisschen bestimmen, du kannst auch komplett manuell alles regeln. Sie haben einen tolle Schriftart fürs Interface-Design gewählt und geben sich sehr viel Mühe bei der Bedienung und ja, bei der Anpassung und auch deren Artikel über die neuen Kamera-Features der iPhones und so weiter, die sind oft auch verlinkt. Das ist, die stecken sehr, sehr tief drin und es ist ganz schön, von Apples Seite aus zu sehen, dass das halt komplett supported wird, also was neue Features angeht, was jetzt Apple RAW angeht, wird komplett wahrscheinlich unterstützt. Es ist ja auch in der Beta-Phase, deswegen ist auch noch nicht ein Haylight drin. Haylight hat so die normale RAW-Funktionalität, die Apple ja aber auch als Schnittstelle zur Kamera bereitstellt. Und da machst du halt Fotos mit, wo du dann wirklich Fotos machen. Es ist ja weniger für Schnappschüsse gedacht, es ist eher so für, wenn du mal ein schönes Foto machen willst. Und so benutze ich sie ehrlich gesagt auch. Also ich nehme jetzt nicht alle meine Fotos im RAW-Format. Aber wenn ich denn irgendwie mal möchte, dann kann ich darauf zurückgreifen. Und sie haben sogar den Kunden, die das bislang schon gekauft haben, haben sie jetzt irgendwie so ein Jahresbeitrag, glaube ich, nochmal so obendrauf gelegt. Für das erste Jahr, man kann sie es auch irgendwie als Einzelkauf komplett kaufen. Für, glaube ich, 30 Euro habe ich sie gekauft. Und es ist eine fantastische, schöne App einfach. Ich muss sagen, also die ist anpassbar. Die weiß halt, dass sie nicht alles machen kann und alles machen will. Sie macht halt nur Fotos und sie macht diese Fotoaspekte sehr, sehr gut. Sie macht keine Fotospielereien wie irgendwelche Fotoeffekte und solche. Es ist halt eine seriöse App und also Haylight muss man meines Erachtens schon so ein bisschen ausprobiert haben, wenn man den Spaß an Fotos hat. Und diese neuen iPhones, die sind halt alle so ein bisschen Fotomaschinen und deswegen Haylight lebt jetzt bei mir sogar auf dem Homescreen so. Das ist auch mal wieder besonders. Und deswegen sei das hier nochmal erwähnt und unterstrichen. Und das braucht nicht jeder, weil Apples Kamera-App schon sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Und Apples Kamera-App hat ja diesen fantastischen, einfach diesen bei mir ein Stein im Brett, weil sie einfach so super stabil läuft. Also Apples Kamera-App, die verliert einfach keine Fotos.
No.
Ja, wenn man genug Speicherfrei hat und so weiter, da ist, ich bin da schon sehr angetan davon. Ich meine, die hat halt all die Vorteile, Apple nimmt sich halt die Vorteile, dass sie halt Shortcuts haben, also beispielsweise vom Standby-Screen aus gestartet zu werden, etc., im Kontrollzentrum zu leben, etc. Das hat sowas wie Haylight, so eine App wie Haylight nicht. Nichtsdestotrotz, ist einfach eine App, die man zum Fotoschießen verwenden kann, wenn man dann so ein bisschen mehr von Fotos haben möchte, als über die Standardkamera ab hinweg.
Vielleicht kann man da noch den kleinen Trick mit dem Backtap mal dazu sagen, dass du da natürlich eine Kamera-App oder irgendwas anderes drauflegen kannst. Mhm. Wie zweimal, dreimal hinten draufklicken.
Kannst du sogar aussuchen, ja.
Dann oder. Geht entweder oder. Passiert irgendwas. Zum Beispiel die Kamera, die dann geöffnet wird. Das ist irgendwo ein Accessibility-Verkauf. Das
ist eine Bedienungshilfe, genau. Eine Bedienungshilfe und dann kannst du halt einen Shortcut starten. Und dieser Shortcut ist recht simpel. Öffne Haylight. Und die kannst du dir auf den Doppel- oder Triple-Tab legen. Und dann öffnet sich die Kamera halt von überall aus. Und ich meine, also ich weiß nicht, wie so eure Erfahrungen mit dem Backtab sind. Es ist halt eine Bedienungshilfe, ganz explizit ausgezeichnet. Ich habe so auch die Rückmeldung bekommen, dass es bei Leuten nervt, weil es oft auslöst, wo sie es nicht wollten. Hm. Muss man vielleicht für sich so ein bisschen ausprobieren, ob das. Ich habe sie jetzt auch dort leben, ja, diesen Shortcut in Anführungszeichen. Und bei mir funktioniert es ganz gut.
Ja, muss man einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist je nach Anwendung und Feinmotorik auch, also je nachdem, wie man das Gerät hält und bedient, kann es einem einfach passieren, dass es einen nervt und halt einfach auftritt, wenn man nicht damit rechnet oder wenn man das Gerät auch auf den Tisch legt oder so. Es kann an komischen Stellen auch mal passieren. Aber ich glaube, andere fahren sehr glücklich und zufrieden damit und denen kommt es kaum in die Quere. Insofern würde ich da einfach dazu raten, das mal auszuprobieren, weil es ist eigentlich eine sehr coole Funktion, wenn es einem nicht in die Quere kommt. Und nicht,
ne? Ich meine, das ist eine sehr coole Funktion, ich unterstreiche das. Bei mir funktioniert Haylight halt, ich brauche Haylight halt nicht für die Schnappschüsse, wo du schnell die Kamera öffnen musst. Hm. Und deswegen entfleuche ich so diesem Umstand so ein bisschen, dass ich einfach sage, okay, wenn ich ein vernünftiges Foto machen will, dann habe ich normalerweise auch die 2 Sekunden, die es dauert, halt zu dieser App zu navigieren. Ja. Und für so ganz spontane Bilder, da benutze ich die App nicht und dann brauche ich den Shortcut sozusagen auch nicht. Und deswegen komme ich da so ein bisschen drum herum.
Weißt du, was voll unmöglich zu fotografieren ist, weil spiegelt wie Schwein? Tassen.
Ja.
Ja. Also ich meine, man kann ja noch viel anderes auf den Doppel- und Triple-Tab legen. Also das lohnt sich mal, da einen Blick reinzuwerfen. Ich benutze es auch nicht für Haylight oder benutze es nicht für irgendeine Foto-App, aber zum Beispiel kann man sich, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel die Suche drin. Also das heißt, du kannst halt in der App direkt die Suche öffnen, was ja auf dem iPhone sonst nicht möglich ist. Also im iPad kannst du halt mit der Tastatur ist halt easy am iPad, aber am iPhone musst du halt immer zum Homescreen zurück, um dann halt suchen zu können. Und war es ja halt einen Schritt. Aber das muss man einfach aussuchen. Es gibt so ein paar Funktionen, die halt auf dem iPhone ein bisschen vergrabener sind und die halt ganz cool sind, die vielleicht, also wenn das Funktionen sind, die man halt selbst braucht häufig, dann die einfach auf diesen Doppel- oder Dreifach-Tab zu legen, ist wirklich eine zusätzliche Eingabemethode, die nützlich sein kann.
Vor allen Dingen ist es ja wirklich eine Sache, die Shortcuts startet. Und mit Shortcuts ist ja nicht nur eine Aktion verbunden.
Du hast halt unendliche Möglichkeiten dadurch, dass Shortcuts halt eingebunden sind. Genau, das heißt, du bist noch nicht mal zu dem Auswahlmenü, was schon sehr lang ist, was Apple dir gibt, bist du halt nicht beschränkt. Das ist echt ein guter Punkt, weil mit den Shortcuts kannst du letztlich dir basteln, was du möchtest und halt einfach auf diesen Doppeltab hin auslösen.
Weil es gibt ja auch mittlerweile Shortcuts, die zeigen dir einfach ein Menü an von Sachen, die du anspringen kannst und so weiter. Also er lässt sich auch schon so vierfach und fünffach belegen, mehr oder weniger, wenn du dann ein Menü einblendest und irgendwie ein Time-Tracking starten willst, etc. Kundenprojekt öffnen willst, etc.
Gut, linke ich auch in den Shownotes. Mhm. Die haben auch immer so ganz, ganz schicke Blogposts, was so die aktuellen Kameras in den iPhones so anstellen und was sie von denen halten und was die so tun und was die, die haben auf Twitter immer ganz hübsche Fotos, die mit der App dann geschossen worden sind und so.
Ja, absolut. Haylight ist, also ist eine App, die ich auch so auf der Stelle vom Fleck weg empfehlen würde. die haben auch übrigens auch Familienfreigabe, Sharing, Abo-Sharing, glaube ich, auch schon mit angeknipst. Mhm. Weil wir das vorhin als Thema hatten. Aber ich habe persönlich das Problem, dass ich einfach nach all den Jahren des beharrlichen Ausprobierens und Versuchens andere Kamera-Apps zu verwenden, ich immer wieder daran gescheitert bin, weil ich immer merke am Schluss, ist mir wurscht, weil mit der Basis-Kamera-App komme ich klar. Ich meine, klar, wenn du irgendwie mit RAW was machen willst, mit Pro-RAW haben wir jetzt nochmal eine andere Funktionalität, dann demnächst die Pro-Leute zum Beispiel, also 12 Pro-Leute haben natürlich bald nochmal andere Möglichkeiten. Aber wenn du RAW schießen willst, oder natürlich nochmal, aber ich meine, wenn du die Bearbeitungssache, ich meine, du findest in Haylight sicher auch noch was du natürlich schon bei der Aufnahme anders justieren kannst und was du natürlich alles in der Kamera-App nicht als Möglichkeiten hast, bei der Aufnahme schon rumzuwerkeln. Aber Apple hat ja jetzt auch durchaus, zumindest bei den neueren iPhones, ja auch einen Berg an von Belichtungskorrektur und so weiter. Richtig, die Kamera-App hat ja schon auch erstaunlichen Berg an Funktionalität hinzugewonnen im Laufe der Zeit. Und ich muss zugeben, dass ich oft einfach draufhalte und das Foto schieße, ohne groß Einstellungen zu treffen. Und was dann justiert wird, passiert im Nachhinein. Und das passiert dann wieder in anderen. Deshalb sind halt Apps wie Haylight, die möchte ich mögen und die mag ich auch. Und die möchte ich auch nutzen, aber ich nutze sie nicht. Das ist komisch. Also ich versuche es immer wieder und dann, ich vergesse dann praktisch. Die sind dann einfach bei mir auf dem iPhone und schlummern da vor sich hin.
Haylight ist so eine App, die, wenn du so ein Beispiel haben willst für eine App, deren Qualität und Haptik und Optik und UX so gut ist, dass du sie nur auf dem iOS bekommst und dass es nichts Äquivalentes auf Android gibt, dann ist das eine App, die du einfach ohne nochmal im Play Store suchen zu müssen, anführen kannst und sagen kannst, sowas findest du auf Android nicht. Und das ist einfach so. Es gibt Pro-Kamera-Apps auf Android, aber die ist schon auf so vielen Ebenen sehr, sehr schön poliert. Und das nicht nur auf technisch und das UI ist ganz nett, sondern das ist schon wirklich ganz, ganz großes Kino.
Gut. Basti, was hast du?
So, vor fast genau 50% der Sendungen, die wir heute haben, sind nämlich in der Sendung 360, haben wir mal so ein bisschen über Smart Home geredet. Und damals unter anderem über RWE Smart Home. Und ich habe damals das ganze Haus hier mit diesen von Eco3 gebauten smarten Thermostaten ausgestattet und Fenstersensoren, damit die Heizung runterfahren kann und so weiter und so fort und mit dieser Windows CE Base Station und so weiter. Und die habe ich halt bisher gehabt und die gehen so halbwegs und die sind furchtbar scheußlich, die Software, inzwischen heißt das Ding Levisi und es ist einfach, das ging damals ganz gut, aber heute No. Und jetzt hatte ich aber diese ganzen Fenstersensoren schon eingebaut und das Blöde an der Sache ist, dass dass ich jetzt nicht neue Fenstersensoren und neue Heizkörperthermostate anschaffen wollte. Und dann wies mich Freund Stefan darauf hin, sagt, so, weil er sagte damals, hey, ich habe das Tado-Zeug ausprobiert, das ist ganz toll. Ich so, ja, aber die haben ja keine die haben ja keine Fenstersensoren und überhaupt, ich will die ja nicht ersetzen. Und er meinte dann, die brauchen auch keine Fenstersensoren. Und dann wurde ich hellhörig und ganz kurz, also Tado baut auch so Heizkörperthermostate und die sind zum einen sehr, sehr, sehr schick, sehr, sehr hübsch im Vergleich zu den von RWE/Livisi, sind HomeKit-kompatibel, sind mit dem beliebigen irgendwas Dingens kompatibel, also die Bridge ist HomeKit-kompatibel, können mit den ganzen smarten Assistenten reden. Wie gesagt, sind sehr, sehr viel kleiner, sehr, sehr viel leiser, sehr, sehr viel schöner, haben eine vernünftige App und so weiter und so fort. Und sie erkennen selbstständig, ob ein Fenster offen ist oder nicht. An dem Ding selbst, ohne dass du dir irgendein scheußliches Ding ans Fenster schrauben musst. Und wenn man sich allein mal den Unterschied anschaut, wie ein RWE Smart Home Ding im Vergleich zu so einem Livisi Ding, zu so einem Tado Ding ist, sind sie halt auch, die sind gerade so groß, wie halt so ein klassischer Heizkörperthermostat ist. Und die funktionieren einfach sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe bei Tado damals angefragt, also vor ein paar Wochen angefragt, ob sie mir mal Leihgeräte schicken können, und das haben sie dann gemacht, und ich habe allein die Bridge ist halt so groß wie mein Daumen, ne? Und kein Windows CE-Gerät, das macht einfach wahnsinnig viel aus, und die App ist schön intuitiv, du kannst dir so smarte also smarte Geschichten einrichten, du kannst dir Zeitpläne einrichten. Ich habe hier zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse, wird das Arbeitszimmer hier oben runtergefahren, weil es halt geht. Blöde Sache ist, wenn ich zurückkomme und es vergesse, friere ich, so wie jetzt. Habe ich jetzt wieder hochgedreht. Und insgesamt also wenn man sich Heizkörperthermostate kaufen möchte und man möchte die zu einem vernünftigen Preis haben und man möchte ein vernünftiges Feature-Set haben, kann ich tatsächlich Tado sehr, sehr empfehlen, weil das super funktioniert. Punkt, Ende aus.
Halt. Wie kommen diese komischen Objekte denn an die Heizkörper dran?
Du schreibst das alte Heizkörperthermostat ab und das neue hin.
Wie?
Du brauchst erst einen Zollstock.
Zollstock habe ich. Habe ich zumindest in einem Video vor 5 Jahren gesehen.
Was jetzt gerade ein bisschen blöde ist, wir müssten da kurz weiter drüber reden, aber ich wurde gerade darüber informiert, dass jemand ganz dringend ein Fläschchen braucht.
Das ist sehr trickreich an dieser Stelle.
Du kannst jetzt mal erläutern, mit welchen Möglichkeiten du deine Heizkörperthermostate abmontieren könntest.
Je nachdem, was das für, also es gibt in Deutschland gibt es so eine Handvoll von Verschraubungen für die Teile und manchmal sind da Adapter dabei. Ich nehme an, dass die da auch welche dafür haben und dann schraubst du das alte Ding runter, entweder wenn es nur leicht drauf sitzt mit deinen Fingerchen oder wenn das ein bisschen fester sitzt mit einer Zange. Das ist so ein Ding, was man in die Hand nimmt, so ähnlich wie eine Schere und vorne zwickt es dann, statt zu schneiden. Okay. Und
das ist gut, ja.
Dann drehst du das da wieder drauf und dann muss das meistens noch so einmal das Ding abfahren, wo ist 0 und wo ist 100%. Und dann lernt er das so ein bisschen und dann, wenn das von EQ3 ist, dann macht das mit lustigen Geräuschen und sagt, nee. Und dann dreht es wieder rückwärts, nee. Und dann sagt er, jetzt weiß ich, wo vorne und hinten ist. Und dann heizt er oder auch nicht.
Und wenn man dieses Ding abschraubt, passiert nicht irgendwas Entsetzliches? Heizung um die Ohren fliegt.
Nö, also das.
Komplett
das,
Wasser läuft aus, Leon, so über den ganzen
Boden. Ja, dann kommt doch irgendwas raus.
Nein, da ist ja ein Ventil, das ist jetzt normal.
Nicht das Ventil abschrauben.
Nein, nur das Thermostat.
Naja, wenn ich mit dieser Zange schon mal rumhantiere.
Ich hatte mal so ein Problem, wo ich dann dachte, man kriegt da Wasser raus, wenn man unbedingt möchte. Aber normal nicht. Ich habe hier übrig einen Satz von Eve, weil ich keine Heizkörper mehr hier habe. Mhm. Könnte ich dir auch schicken, wenn du sowas brauchen kannst.
Ja, ich finde mir noch eine Zange ins Paket. Nee, also ich weiß halt ehrlich gesagt einfach nicht, ob ich die in irgendeiner sinnvollen, tatsächlich, also abgesehen von meinen handwerklichen Fähigkeiten, handwerkerischen Fähigkeiten, das weiß ich halt nicht, ob ich die an die Heizkörper bekomme, aber an und für sich ist es ja eine lustige Idee. Gerade den Heizkörper ist ja vielleicht wirklich etwas, wo man sagen würde, abgesehen von Licht, so, das ist so die Basissache, wo du sagst, okay, da fängt Smart Home eigentlich an, richtig sinnvoll zu werden.
Wenn das halt auch noch wirklich smart ist und so, was hier auf der Website steht, wenn das funktioniert, dass der an die Wettervorhersage denkt und dass der weiß, wann die Sonne scheint und wann nicht und halt mit einbezieht, dass wenn die Sonne reinscheint, dass es von alleine ein bisschen wärmer wird. Ja. Das wäre schon ganz praktisch.
Ja. Also ich vermute ja mal, also das kann man, da kann man natürlich sehr viel smart sagen, aber das weiß selbst der dumme Thermostat, der sagt,
ich habe hier einen Raum, der hat größere Fenster.
Ja.
Und die Fußbodenheizung ist sehr, sehr träge. Und wenn ich da nicht selber...
Also für die Fußbodenheizung macht es natürlich einen großen Unterschied, wenn sie sehr träge, wenn das Ding träge ist. Aber der normale Thermostat an der Heizung, der weiß ja sofort, wie warm es im Raum ist und regelt dann runter. Aber ja, wenn das Ding langsam heizt und das teilweise aber natürlich in der Früh schon, heute wird es warm, dann braucht er natürlich nicht in der Früh hochheizen.
Genau, und ich habe da jetzt, da war so ein dummes Thermostat drin und das hat halt... nachts, wenn es kalt war, hat das halt geheizt. Dann ist diese Hitze tagsüber aus dem Boden rausgekommen. Ist die Sonne dazugekommen, hat es dich gegrillt. Und jetzt habe ich da so ein semi-smartes drin, wo ich halt so einen Zeitplan vorgeben kann. Und den muss ich halt selber machen. Das lernt selber scheinbar nicht.
Ja.
Und ist halt nur so mittelsmart.
Ja, na, das können die tatsächlich sehr, sehr gut. Eine Sache, die man beachten sollte, ist dieses Fenstererkennung. Ne, das ist ja was man möchte im Zweifel. Also ich möchte das, weil wenn man mal lüftet über den längeren Zeitraum oder mal, es ist jetzt im Eiswinter vielleicht nicht so wild, weil da hat man in der Regel nicht so lange die Fenster aufgerissen. Aber wenn es so nicht mehr so richtig heiß wird, lässt man schon mal so ein Fenster auf, macht es aber halt dann Sinn, wenn die Temperatur runterfährt. Und in der Standardvariante ist es so, dass wenn man das Fenster aufmacht, dass einem die App mal Push-Nachricht schickt und sagt, da ist ein Fenster offen, soll ich mich mal runterfahren? Und das ist ja eigentlich das, was man nicht möchte. Also dass man eigentlich möchte, dass das System selber lernt, wann es runterfahren soll und nicht. Und das ist tatsächlich eine der Dinge, die extra in einer Subscription Geld kosten, ungefähr 3 € im Monat oder sowas in der Größenordnung. Und dann kümmert sich das Ding selbst darum, lernt so ein bisschen im Hintergrund. Sie malen einem fantastisch schöne Graphen und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut.
Ist es doppelt so gut wie ein Elgato Eve, weil es kostet auch doppelt so viel? Fragt ein Hörer.
Ich weiß nicht, ob das doppelt so viel kostet. Das halte ich für ein haarsträubendes Gerücht sogar, nicht nur ein Gericht, weil also ein Dingenskirchen kostet, was kostet der?
Das Starter-Kit mit einem kostet 130 €.
Da ist aber zusätzlich noch die Bridge dabei.
Mhm.
Und wenn ich jetzt mir, und die brauchst, also fairerweise, die brauchst du bei einem Eve nicht, also weil ein Eve hat einfach nur ein Bluetooth drin und machst halt.
Gibt's bei Otto. Ja, also Straßenpreis für das Starter-Set ist 100 € und mit Doppelpack 120 €.
Genau, und also der Doppelpack und dann bist du halt plötzlich beim selben Preis wie so ein Eve.
Ja, ich glaube, die kosten auch 80 Liste, oder?
Irgend sowas. Also, ne?
Ja, ne, das ist vergleichbar.
Ich behaupte, der Preis ist relativ ähnlich und auch hier, also ins Schnäppchen Krokodil Tado reinschreiben und da kommt immer wieder was vorbei. Aber ansonsten, die Preise sind sehr, sehr fair und Eve kann meines Wissens bis heute weiterhin ausschließlich HomeKit und sonst nix. Und das hilft mir persönlich halt nicht viel, weil ich möchte das auch mit anderen Dingen steuern können. Eine Sache aber, mein Dad hat sich sowas ähnliches gekauft, nicht von Tado, sondern von AliExpress. Die sehen fast genauso aus, haben hier so 12 Touchknöpfchen drauf und haben eine Kindersicherung. Und das ist fantastisch, weil das habe ich bei denen einfach nicht gefunden, dass du, ob du Kindersicherung anmachen kannst oder nicht. Weil wir haben eine Heizung im Bad und da ist der Thermostat ganz unten. Das macht also meine Tochter regelmäßig. Die spaziert ins Bad rein, findet das total witzig, weil man, ne? Mhm. Da kann man schön dran rumdrehen. Dann dreht sie rum und dreht halt beim Bad runter auf 12 Grad. Und das ist super witzig bis zu dem Moment, wo ich morgens in der Früh aufstehe und sage, tja, duschen gehen, super gut. Und es sehr, sehr kalt ist in diesem Bad. da lache ich dann meistens gar nicht mehr so sehr drüber. Vielleicht gibt es eine Funktionalität, die ich einfach bisher nicht gefunden habe. Genau. Und ich kann das sonst insgesamt sehr, sehr empfehlen.
Haben die Batterien eigentlich?
Ja, die haben Batterien. Also sie haben auch ein etwas, finde ich, angenehmeres System als die RWE-Dinger, weil die RWE-Dinger haben unten so ein riesiges Schubfach, da kannst du mit deinem
zeig mal das RWE-Ding.
Genau, das hier, dieses RWE-Ding. Und da kannst du unten mit deinem Sprinter reinfahren, weil das Teil riesengroß ist, kannst deine Batterien abladen.
Eine Waffe.
Genau, und das Ding von Tado hat einfach zwei Doppel- oder Triple-A und dann ist auch gut, ne? Und dann der Doppel-A sind da drin und dann ist gut.
Und es hat ein Display, oder? Entschuldigung.
Das Ding hat ein Display, ja genau. Also du hast, ich kann mal schnell den Splint dort ziehen und dann siehst du, da gibt's ein kleines Display, das man jetzt vor lauter Licht nicht sehen kann. Das habe ich ja sehr smart mir ausgedacht.
Die sehen aber echt gut aus.
Ja. Die sehen schon einfach sehr, sehr gut aus und Gruß an Max Snyder hier. Ja, wie gesagt, 55 Euro für einen Thermo, 120 für zwei. Die Preis kannst du ja ausrechnen.
Hier, Leo, die Adapterchen liefern sie ja auch mit für die verschiedenen Ventiltypen. Das sind also Zwischenstücke, die da drauf.
Genau, also das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Also wer keine Heimer-Ventile zu Hause hat, sondern Danfoss und Co., der braucht dann einen von diesen Adaptern. Die sind beschriftet, die App führt dich da durch, also du sagst, ich möchte jetzt ein Ding installieren und dann sagt dir die App, hey, was hast du denn für ein Ventil da dran? Das weißt du, weil das auf deinem bisherigen Thermostat draufsteht, also auf deinem jetzigen Thermostat steht zum Beispiel Danfoss drauf, also hier hatte ich ein Danfoss Thermostat dran und das habe ich halt dann abgenommen und da den Danfoss Adapter dran geschraubt. Bei allen anderen Heizungen in diesem Haus habe ich Heimer-Ventile montieren lassen damals. Zufällig was Gutes, weil Heimer geht immer ohne Adapter.
Heimer ist eh Beste.
Ich habe das...
Hört sich an wie so eine bayerische Senfmarke.
Selbst ich habe das geschafft. Also das ist wirklich...
Ja.
Musst du die klassische... Da gehst du in den Baumarkt
und dann sagst du... Okay, schon, du hast mich schon verloren.
Warte.
Du bist völlig verloren. Schon vorbei.
Pass auf, doch. Ganz wichtig, die Wortwahl muss richtig sein. Du musst sagen, ich hätte gerne eine Heizungszange. Ne? Du fragst nach der Heizungszange, bitte.
Kannst du so und dann vergessen, kommst du wieder? Dass ich einen Baumarkt betrete und eine Heizungszange kaufen gehe. Kannst du einfach vergessen.
Kennst du diese TikTok-Videos, wo sie die Kinder in irgendeinen Baumarkt schicken und irgendwelchen Quatsch bestellen sollen? Mit den falschen Namen. Heizungszange ist, glaube ich, nicht der Fachbegriff.
Wasserpumpenzange ist der Fachbegriff, den du haben möchtest. Aber bei Heizungszange, der zuckt er halt dann ganz kurz mit einem Auge und sagt,
also super nervös.
Ich finde es sehr gut, dass Amazon jetzt es gibt ja Amazons Choice hier bei manchen Artikeln, das ist einfach random irgendeins ausgewählt. Und jetzt steht bei manchen Sachen random Weihnachtsgeschenk mit dran. Also jetzt hier gerade nicht, aber für manche Sachen ist halt so irgendein random ein Artikel als Weihnachtsgeschenk.
Das ist gut. Ja, Amazon immer. Das ist gut.
Ich schenke dir eine Zange zu Weihnachten.
Das ist hervorragend.
Und dann random so einen Entlüftungsschlüssel dazu.
Aha. Okay. Gut, ja. Wir linken diese Dinge für, damit es schön warm ist. Danke fürs Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, habe ich heute schon gesagt, dass man Tassen kaufen kann auf shop.bitsundso.de. Kann man auch ein Plus-Tisch mit der Shoppen aus dem Gutschein dann raus. Das wäre ganz hervorragend. Vielen Dank an alle, die dieses Jahr sich für Bits und So Plus entschieden haben und die Sendung so direkt unterstützen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Servus.
Guten Abend.
Dankeschön.